Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Guten Abend, ich vertrete heute den Kollegen Böhmermann, der irgendwo ist. Also abgesehen davon, dass er, glaube ich, Geburtstag hat und man will ja nicht unbedingt an seinem Geburtstag arbeiten, außer man ist ein bisschen irre, ist er, glaube ich, auch noch irgendwie in zwei Fernsehsendungen gleichzeitig live zu sehen. Und damit das nicht so auffällt, dass diese beiden Fernsehsendungen nicht live sind, wird er sich gedacht haben, ne, da mache ich jetzt nicht noch eine dritte Radiosendung ebenfalls live, sonst fällt erst recht auf, dass hier überhaupt gar nichts live ist. Dass also diese Sendung hier auch aufgezeichnet ist. Ja? Das muss auch mal raus. Ihr glaubt ja immer, das wäre hier eine Live-Sendung, die wir hier machen, aber es ist gar nicht so. Also sämtliche Anrufer und Anruferinnen sind vorproduziert. Im Grunde handelt es sich dabei auch nur um drei Kollegen, also zwei Typen, eine Frau, um ungefähr das Verhältnis auch hinzukriegen, die immer mit verstellter Stimme anrufen und mit mir dann so tun, als würden sie Dinge diskutieren. Ich meine, um diese Uhrzeit, ja, da setzt sich ja keiner mehr in ein Radiostudio und redet live. Ja, wo kommen wir denn da überhaupt hin, wenn wir das machen? Nichtsdestotrotz geht hiermit folgender Aufruf, hier anzurufen, und zwar unter 0800 80 5x5. Heute ist der vierte Donnerstag im Monat. Das heißt, heute gibt's die freie Themenwahl. Wer anruft, darf also bestimmen, worüber geredet wird. Und weil ich so gerne abschweife, schweife ich dann mit euch ab. Und zwar, indem wir einfach mal gucken, ob wir überhaupt über euer Thema reden und wie lange wir über euer Thema reden. Und jetzt wüsste ich gerade mal, ich frage jetzt mal, also der Kollege, der Einbeinige, der immer die Anrufer annimmt, wenn ich eine Radiosendung mache, ich frage den gerade mal über den Chat, ob jetzt wirklich niemand mehr anruft, weil alle von euch denken, das wäre hier wirklich nicht live. Ich frage mal eben, ruft jemand an? Fragezeichen. Gucken, ob was passiert. Also ihr könnt ruhig anrufen, das war nur ein Scherz mit dem nicht live. Ne? Aber den Mitschnitt könnt ihr euch natürlich nachher runterladen von unserer Webseite lateline.de und genau diesen Part, wo ich behaupte, das wäre nicht live, rausschneiden. Und dann nochmal separat ins Internet kloppen, damit die ganzen Verschwörungstheoretiker, die da unterwegs sind, sagen können, seht ihr, jetzt haben wir den Beweis dafür, das ist alles ein Fake, das ist alles die große internationale Medienverschwörung. So, dann haben wir ein bisschen Spaß, weil Irritation gehört ja dazu. Und jetzt kommen wir zur Wellness, denn Wellness gehört zur Irritation immer unmittelbar. Heute ist freie Themenwahl und ich habe das Glück, dass ich einen guten Bekannten habe hier in Berlin. Das ist der Markus Beckedahl. Der Markus Beckedahl, der kümmert sich um Politik, insbesondere um Politik, die irgendwie mit dem Internet zu tun hat, aus dem Internet kommt oder das Internet versucht, politisch greifbar zu machen, erfassbar zu machen. Es gab ja kürzlich so ein paar Demonstrationen, was heißt ein paar, bundesweit an einem Samstag, vor zwei Wochen war es, glaube ich, gegen ein Vertragswerk, das unter anderem die Europäische Union mit den USA und mit Japan ausgehandelt hat. Dieses Vertragswerk heißt ACTA. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig mittlerweile. Im Grunde kann man mal sagen, so, ja, damit wollen sie uns das Internet kaputt machen, so wie wir es kennen, so wie wir es vielleicht auch mögen. Ich habe tatsächlich über all die Meldungen und all die Berichte und all die Tweets und alles, was so rumging die letzten Tage und Wochen, den Überblick darüber verloren, was ACTA überhaupt ist und was ACTA überhaupt will. Es sind ein paar Verschwörungstheorien unterwegs, es sind ein paar Horrorszenarien unterwegs und es ist auch mit Sicherheit das ein oder andere Faktum unterwegs. Und falls es euch auch so geht, können wir uns jetzt alle gemeinsam freuen, denn der Markus Beckedahl ist am Telefon. Hallo Markus.
Guten Morgen.
Guten Morgen? Wo bist du denn?
Ich dachte, das ist eine Aufzeichnung.
Ach so, scheiße. Warte, das machen wir nochmal. Das können die dann auch rausschneiden, die Verschwörung. Warte, also. Und der Markus Beckedahl ist jetzt am Telefon.
Guten Morgen.
Morgen, Markus. Guten Abend, Markus. sehr schön. Wir müssen dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, so als Disclaimer, Markus und ich kennen uns schon seit einigen Jahren und haben schon so manches Bier miteinander getrunken. Das heißt, es kann sein, dass wir nicht so miteinander umgehen, wie es Journalisten und Lobbyisten angemessen wäre, untereinander, zumindest in der Öffentlichkeit. Weil saufen tun die ja sonst auch. Ich bin kein Journalist. Bist du Lobbyist?
Nee. Auch nicht. Ich bin aber auch kein Journalist.
Verstehst du dich echt nicht als Lobbyist, obwohl du zumindest versuchst du seit Jahren irgendwie da im Bundestag denen die Türen einzurennen und Lobbying zu betreiben im Sinne des Netzes?
Ja, aber für mich sind Lobbyisten Menschen, die quasi für Geld als Söldner für Partikularinteressen eintreten. Und ich trete nicht für Partikularinteressen ein. Ich setze mich für Bürgerrechte ein. Und das ist für mich eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt ja für irgendwie Chemieunternehmen oder für die Tabakindustrie mein Geld verdiene, indem ich irgendwelche Sachen da lobbyiere.
Wobei der Guido Westerwelle dir da was anderes sagen wird. Der wird auch sagen, der hat ja auch nur Partikularinteressen.
Ne? Ja.
Du weißt schon, für dieser 2%-Partei, der Typ. Gebe ich zu, den Überblick über ACTA verloren. Also am Anfang, als die Diskussion oder die öffentliche Debatte darüber losging, habe ich noch einigermaßen verfolgen können, was da möglicherweise drinsteht und was nicht drinsteht. Und irgendwann gedacht, ich kann nicht mehr. Ordne mir doch bitte mal irgendjemand ein, worum es da überhaupt geht. Und glücklicherweise kenne ich dich. Kannst du mir mal einordnen, worum es da geht? Und vor allen Dingen auch die Verschwörungstheorien, die es da gibt, von den schlimmsten Horrorszenarien, von der Realität irgendwie abgrenzen.
Okay, das alles in 2 Minuten.
Nein, du hast so viel Zeit wie, bis die Kollegin Bianca mir in den Chat so Sachen schreibt wie der Nächste.
Alles klar.
Also gut, wir haben Zeit.
Dann fange ich mal an. Also ACTA steht für das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ist ein internationales Handelsabkommen, was 39 Staaten miteinander im Geheimen ausverhandelt haben. Das klingt jetzt erstmal viel, aber da waren allein 27 EU-Staaten dabei, also die EU mit 12 anderen Ländern wie USA, Mexiko und so weiter. Und das Ziel ist es, gegen Produktpiraterie und gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen oder die härter und besser durchzusetzen. Da haben wir schon Problem Nummer 1. Urheberrechte und Markenrechte werden zwar gerne unter dem falschen Begriff geistiges Eigentum zusammengefasst, sind aber rechtlich und sonst wie 2 vollkommen getrennte Felder. Bei dem einen geht es um tatsächliche Produktfälschungen, gefälschte Adidas-Klamotten auf
also
der einen
Sachen,
Seite.
Also die wir uns auf dem Südostasien-Urlaub kaufen, ne? So Rolex für 50 Euro.
Genau, all diese Sachen, wo man vielleicht als Konsument irgendwie mit in Berührung kommt, aber dann auch nur, wenn man irgendwie Sachen kauft. So. Und man weiß ja meistens in der Regel, wenn man da auf so einem Markt ist, das ist alles gefälscht. Dann Urheberrecht haben wir eine ganz andere Debatte. Urheberrecht greift eigentlich in das Leben von allen ein, weil wir sind irgendwie alle mittlerweile Urheber im Netz und wir sind alle im Netz aktiv als Sender und kommen damit eigentlich die ganze Zeit mit dem Urheberrecht in Berührung. Also hat man das beides so zusammengerührt, was aber nicht Sinn und Zweck war, weil eigentlich wollte man tatsächlich am Anfang gegen Produktpiraterie vorgehen. Und wie das so immer ist, in internationaler Politik, auf EU-Ebene und so weiter, so um Produktpiraterie geht, alle haben erstmal kommerzielle Mafia und so weiter im Kopf, geht es ganz schnell um Urheberrechte, weil dann steht da die Musikindustrie und Filmindustrie vor der Tür und sagt halt, die ganzen Tauschbörsen, das ist dasselbe, das müssen wir auch bekämpfen. Also hat man 5 Jahre lang hinter verschlossenen Türen dieses Geheimabkommen ausgedealt. Das war so geheim, dass...
Tatsächlich dass hinter verschlossenen Türen, weil die EU sagt doch immer, ja wieso, das liegt doch alles hier. Könnt ihr doch von unseren Servern runterladen.
Ja, aber das war, also die ganzen Zwischenstände, also der ganze Verhandlungsprozess war so geheim, dass die EU-Abgeordneten, die zum Schluss darüber abstimmen sollten, niemals wussten, was wird da überhaupt verhandelt. Wir konnten alle zusammen mit den EU-Abgeordneten auf WikiLeaks nachlesen, was der aktuelle Verhandlungsstand ist. Mhm. Dort wurden nämlich dann immer die Verhandlungsstände hingeleakt und da war eine Zeit lang halt das ganze Horrorkabinett, was sich so Musik- und Filmindustrie-Lobbyisten wünschen, enthalten. Also von Netzsperren, der Aufbau einer Zensurinfrastruktur gegen Tauschbörsenseiten und so weiter, über Internetzugangssperrungen, also sowas wie in Frankreich, man nach dem dritten Mal beim Tauschbörsennutzen erwischt werden, wird man halt bekommt man mal für ein Jahr das Internet weggenommen,
Das ist das, wo selbst Peter Altmaier von der CDU gesagt hat, nur weil einer Bücher klaut, kannst du ihm nicht den Bibliotheksausweis wegnehmen, ne?
Genau, also sowas bis hin zu Echtzeitüberwachung des Datenverkehrs, um Urheberrechtsverletzungen zu durchsuchen oder zu finden. Also das stand alles zwischenzeitlich drin und das gab dann immer so ein bisschen Aufschrei bis hin zu der Idee, dass man doch an Grenzkontrollen die MP3-Player mal auf Raubkopien durchsuchen könnte, was natürlich dann auch für einigen Aufschrei gesorgt hat. Und ja, irgendwann war man dann fertig verhandelt und diese Sachen standen nicht mehr explizit drin. Aber wir haben jetzt einen Vertragstext, der so schwammig formuliert ist, der so vage formuliert ist, voller Konjunktive, dass diese Sachen alle noch damit möglich sind.
Entschuldigung, das Ding ist so formuliert, dass ein Staat, der damit unterzeichnet hat, daraus ableiten kann, er könne an der Grenze mal eben auf mein iPhone gucken, was ich da für Musik drauf habe.
Ja, genau. Also wir haben hier es mit einem juristischen Werk zu tun. 50% der Juristen sagen, das ist nicht möglich mit diesem Vertrag. Die anderen 50% 100% sagen, da ist aber noch eine Möglichkeit offen geblieben. Mhm. Also wir haben da eine ziemlich viel Rechtsunsicherheit. Und wir stören uns vor allen Dingen an einem Passus. Es wird mit ACTA den beteiligten Staaten empfohlen, eine freiwillige Kooperation zwischen Rechteinhabern und Internet-Service-Providern zu fördern, damit die fernab von Gesetzen sozusagen mal selbst Hilfspolizei spielen können. Der Hintergrund ist folgender. In Deutschland werden zum Beispiel Internetzugangssperrungen, also jemandem das Internet wegnehmen, weil er Tauschbörsen genutzt hat, wohl mit der Verfassung nicht vereinbar. Aber wenn jetzt die Deutsche Telekom oder ein anderer Provider sagen würde, naja, wir kappen dem einfach mal auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen den Zugang, weil er hat gegen die allgemeine Geschäftsbedingungen verstoßen, weil er illegale Sachen gemacht hat, dann ist das halt was anderes, als wenn der Staat, wie in Frankreich, über eine Behörde der Telekom sagt, schmeißt ihn mal raus.
Gibt es da schon, irgendwie Rechtsgutachten oder sowas drüber, oder zumindest Äußerungen von Juristen, inwieweit das denn dann legal ist? Also das ist im Grunde, ist ja im Grunde Handelsrecht, was dann dazu führt, dass du deinen Internetzugang gesperrt kriegst, ne?
Natürlich gibt es da genug Sachen. Das sind so die Forderungen, die halt auch die Film- und Musikindustrie hier in Deutschland die ganze Zeit an die Politik stellt. Und also wir haben insgesamt mit dieser Förderung der Zusammenarbeit den Trend einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Mhm. Also man privatisiert quasi die Polizei. Man privatisiert so störende Faktoren wie Rechtsstaat, wie Staatsanwaltschaften, wie ein Richter, die halt zumindest noch im Moment so eine gewisse Rechtsstaatlichkeitssimulation darstellen. Wenn man zum Beispiel bei Tauschbörsennutzung erwischt wird und eine Abmahnung erhält, ist da wenigstens noch so eine rechtsstaatliche Simulation dazwischen.
Ja, ich kann zumindest sowas machen, das, ich glaube, man nennt das negative Feststellungsklage. Ne? Ich kann halt sagen, ja, mahn mich ruhig ab, dann sehen wir uns vor Gericht wieder und dann prüfen wir mal, ob deine Abmahnung überhaupt berechtigt ist.
Genau.
Und im Zweifelsfall ist sie das ja dann auch nicht. Und dann hat der meint, mich abmahnen zu müssen, die Prozesskosten zu tragen.
Genau. Ja. Und wir haben halt jetzt den Fall, dass halt durch ACTA sowas gefördert werden soll. Wir haben gleichzeitig im europäischen Ausland schon, weil ACTA wird seit 2006 verhandelt, seitdem waren die Regierungen auch nicht müde. In Großbritannien hat man schon so eine freiwillige Kooperation seit ein oder zwei Jahren eingeführt. Das führt dazu, dass die ersten Provider den Datenverkehr ihrer Kunden in Echtzeit auf Urheberrechtsverletzungen durchsuchen. Das führt dazu, dass in England eine Three-Strikes-Regelung, also so das Internet wegnehmen, nach dreimal erwischt werden beim Tauschbörsennutzen, privatrechtlich eingeführt wurde. Da läuft gerade der Datenschutzbeauftragte amok. Kann sein, dass das wieder zurückgenommen werden muss. Und wir haben in England aktuell den Fall, dass The Pirate Bay bei Providern gesperrt werden soll. Also quasi so der Aufbau einer Zensurinfrastruktur. Wir haben diese ganzen Auswirkungen dieses Geistes von ACTA erleben wir gerade. Und die EU-Kommission bereitet gerade eine Evaluierung und eine Novellierung einer Richtlinie vor zur Durchsetzung von geistigen Eigentum. Die wurde 2004 geschaffen, zum ersten Mal. Damals war das der erste Baustein für die Erschaffung der Abmahnindustrie, wie wir sie kennen, wo halt Anwälte sich eine goldene Nase damit verdienen, Tauschbörsennutzer abzumahnen. Aber
irgendwo müssen die hin. Die Unis spucken so viele Juristen aus, die brauchen ja keinen Mensch.
Genau, aber also diese Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums wurde 2004 geschaffen, hat uns damals die Abmahnindustrie gebracht und die soll jetzt novelliert werden dieses Jahr und da steht auch wieder all das drin, soweit man das aus der EU-Kommission mitbekommt, was in ACTA drin steht und teilweise was drin stand und gelöscht wurde.
Bist du in der Lage, ohne eine Verschwörungstheorie zur Hilfe zu nehmen, zu erklären, warum unsere Politiker uns das antun? Weil das ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie sinnvoll oder mit Vernunft begründbar ist, was da passiert.
Ja, aus deren Sicht schon, aus unserer Sicht nicht. Also das muss man sich so vorstellen, unsere Politiker, vor allen Dingen die damit zu tun haben, sind in der Regel nicht diejenigen, die wie wir im Internet leben, die wie wir das Internet in ihr Leben integriert haben, die als Sender auftreten und sei es nur auf der eigenen Facebook-Seite, sondern Politiker, die sich auch mit dem Urheberrecht beschäftigen, sind in der Regel Juristen oder Kulturpolitiker, die machen alles andere. Und die haben aber den ganzen Tag eigentlich dann wiederum nur mit anderen Funktionären der Kulturindustrie zu tun. Die treffen sich ja die ganze Zeit von Konferenz zu Konferenz und von sonstigen Abenden zum sonstigen Abenden und wollen halt eigentlich nur was Gutes tun und denken halt die ganze Zeit, dass wenn man das Urheberrecht immer radikaler durchsetzt, dann wird das schon irgendwann klappen, dass dieses Mediennutzungsverhalten wieder zurückgeht. Also wir haben hier so ein Paradoxon, dass man denkt, man kann quasi die gesellschaftlichen Realitäten zurückdrehen in Richtung, dass es wieder kompatibel zum Urheberrecht wird, anstatt den anderen Weg zu gehen, nämlich das Urheberrecht so zu reformieren, dass es mal zeitgemäß wird, dass es mal angepasst wird an unser Mediennutzungsverhalten, wo auf einmal jeder ein Urheber ist, wo auf einmal jeder mit dem Urheberrecht in Berührung kommt und nicht wie früher nur die Anwälte und diejenigen, die damit richtig Geld verdient haben.
Die, die damit richtig Geld verdient haben, würden natürlich in Zukunft auch weiterhin gerne richtig Geld damit verdienen. Bleiben die auf der Strecke, wenn du es, also angenommen, das Urheberrecht würde so angepasst, wie du das für richtig hältst, würden dann die alten Profiteure auf der Strecke bleiben oder würde für die auch noch was abfallen vom Kuchen?
Ne, für die würde ja auch noch was abfallen, ne? Also, Urheberrecht zu reformieren, da muss man verschiedene Stellschrauben drehen. Keiner möchte jetzt irgendwie die Urheber enteignen oder sonst irgendwie, aber man muss halt die Balance wieder hinbekommen zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Urheber. Wobei bei den Urhebern, das muss man auch immer sagen, die Urheber werden immer nur vorgeschoben. Eigentlich geht es immer um die Interessen der Verwerter, also der Rechteinhaber, der Rechteindustrie, die quasi dann die Urheberrechte der Urheber nehmen und kommerziell veredeln. Bei den Urhebern selbst bleibt immer weniger übrig. Das ist aber ein ganz anderes Problem.
Du sagtest eben, die Engländer, also die Briten, die würden in Echtzeit den Datenverkehr ihrer Kunden auf Urheberrechtsverletzungen absuchen. Das heißt aber doch, dass die in Echtzeit alles mitlesen müssen. Das heißt, dass die in Echtzeit jeden Einzelnen bis in den intimsten Intimbereich bespitzeln. Oder haben die irgendwelche?
Genau.
Also, weil zunächst können die ja gar nicht sehen, ob ich jetzt eine Musik übertrage oder ob ich irgendwie ein Geheimnis übertrage, das eigentlich nur zwischen mir und meiner Freundin existiert, oder?
Ja, also die Technologie dahinter nennt sich die Packet Inspection, wird auch ganz gerne in China oder Saudi-Arabien genutzt, um so eine Zensurinfrastruktur aufzubauen. Und damit ermöglicht es einem Provider in Echtzeit ganz große Datenmengen nach bestimmten Sachen zu durchsuchen. Und man kann halt natürlich, wenn man eine Datenbank hat, wo zum Beispiel alle Lieder von Madonna drinne stehen, dann kann man natürlich auch in Echtzeit schauen, kommt hier gerade irgendein Datenpaket vorbei, was irgendwie aus unserer Madonna-Datenbank steht. Und dann kann man halt nachgucken, was passiert damit. Das ist aus unserer Sicht, aus unserer deutschen Sicht, ein eklatanter Eingriff in das Fernmeldegeheimnis. Großbritannien ist aber möglich, die haben halt keine Verfassung und kein Verfassungsgericht.
Jetzt haben die das geheim verhandelt über Jahre hinweg und zwar selbst vor den Parlamentariern, also vor den Vertretern des Souveräns geheim verhandelt. Das haben die sicherlich nicht umsonst gemacht, also sicherlich nicht grundlos. Das heißt, sie gehen davon aus, dass wenn sie es öffentlich gemacht hätten, sie gar nicht so weit gekommen wären, wie sie gekommen sind. Jetzt haben einige Regierungen gesagt, unter anderem die polnische, irgendwann hat sogar die deutsche Regierung ein bisschen zurückgerudert. Einige Regierungen haben gesagt, wir unterschreiben das nicht, wir setzen das aus. Also wir unterschreiben es vorerst nicht, sondern gucken uns das noch mal an. Ist das eine Augenwischerei? Warten die jetzt bis zur nächsten Fußball-WM, um es dann ganz schnell durchzuprügeln, weil wir alle vorm Fernseher sitzen? Oder ist das ernst zu nehmen, dass die da nochmal reingucken?
Das wissen wir nicht. Das ist ziemlich schade. Ich würde gern wissen, ob das jetzt eigentlich nur Taktik ist oder ob das so tatsächliche Überzeugung ist. In Polen fing alles an. In Polen ging auf einmal jeden Tag tausende Menschen auf die Straße. Die waren da alle ein bisschen verwirrt auf einmal. Selbst die ganzen Netzaktivisten hatten das irgendwie gar nicht kommen sehen. Aber da war dann auf einmal so eine Mischung dabei. Die Opposition nutzte das Ganze, um gegen die Regierung vorzugehen. Dann war da so ein bisschen Anti-Amerikanismus dabei, weil die USA oder deren Lobbys den armen Polen da ihre Urheberrechtsgesetze diktiert haben und so weiter. Und natürlich die ganzen Internetnutzer waren erbost darüber, dass ihre Kommunikationswelt bedroht ist. Und von da aus ging das dann über die Medien auch in die anderen Länder. Und spätestens als vor 2 Wochen in 60 deutschen Städten in Deutschland Demonstrationen vorbereitet wurden, ist unsere Justizministerin zurückgesprungen und hat gesagt, Moment, wir unterzeichnen das jetzt noch nicht, sondern wir warten ab, bis im Sommer das EU-Parlament darüber abstimmt. Also man hat so quasi den schwarzen Peter ins EU-Parlament weitergeschoben, nach dem Motto so, wir haben damit gerade überhaupt nichts zu tun, obwohl Deutschland irgendwie jahrelang mit am Verhandlungstisch saß und erst vor 3 Monaten unsere Justizministerin das ACTA-Abkommen durch das Bundeskabinett durchgebracht gemacht hat mit dem Kommentar, da muss man jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Also insofern wissen wir nicht, ob das jetzt Taktik war oder ob tatsächlich so Einsicht, dass man da einen Fehler begangen hat. Seit gestern haben wir wiederum eine andere Situation. Wir gingen alle davon aus, dass wir zur Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie im Sommer im Europaparlament die Abstimmung haben werden, wo sich keiner für interessiert. Aber die EU-Kommission hat wiederum, und die EU-Kommission hat für Europa das Ganze hauptsächlich verhandelt, gestern beschlossen, das Ganze zum Europäischen Gerichtshof zu schicken. Damit der Europäische Gerichtshof mal schauen kann, ob ACTA überhaupt kompatibel mit unseren Grundrechten ist. Das ist auch wiederum Taktik, weil im Moment hätte die EU-Kommission keine Mehrheit für ACTA im EU-Parlament, weil die Proteste so massiv sind, weil sich so viele Menschen ans EU-Parlament, an ihre Abgeordneten wenden, würden die das im Moment nicht durchbekommen. Deswegen haben sie gedacht, sie schieben das zum Europäischen Gerichtshof, sie stellen dort eine harmlose Frage, da ist es dann erstmal für 12 bis 18 Monate geparkt und danach hoffen sie, dass dann nicht mehr 200.000 Menschen in Deutschland bei minus 5 Grad auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren.
Zumindest in Berlin waren es an dem Tag, ich glaube, minus 12 Grad.
Das waren auch nicht 200.000 in Deutschland, sondern in Europa 100.000 waren es in Deutschland.
Ich verstehe das richtig. Du beobachtest, ich weiß es gar nicht, wie lange, bestimmt schon seit 10 Jahren, das politische Geschehen in diesem Berliner Raumschiff, von dem aus unsere Republik mehr oder weniger regiert wird. Und du kannst dir gerade selbst nicht erklären, was da passiert. Habe ich das richtig verstanden?
Na, ich kann es mir erklären. Also ich gehe auch immer vom Schlimmsten aus, aber es kann natürlich auch sein, dass die Politiker gut sind, die da gerade reagieren. Aber ich gehe eigentlich immer von Taktik aus und ich sehe dann eigentlich eher so ein taktisches Spiel, dass wenn die Justizministerin vor 3 Monaten gesagt hat, naja, wir haben da jahrelang mitverhandelt, das ist alles gut, das muss jetzt durch, und dann auf einmal drohen 100.000 Menschen in Deutschland auf die Straße zu gehen und die FDP stellt sich da als, wir sind die digitale Bürgerrechtspartei sonst überall hin, dass es natürlich nicht so gut ist, wenn man dann sofort das ACTA-Abkommen unterschreibt. So.
Aber vielleicht sind sie ja tatsächlich durch die Proteste aus ihrer Filterbubble rausgekommen. Kann ja durchaus sein. Also man erlebt ja da manchmal noch Zeichen und Wunder. Das ist ja, letztlich ist es, glaube ich, ein Generationskonflikt, der da passiert, oder?
Ja, so mehr oder weniger Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben zum Beispiel CDU-Abgeordnete, die sind unter 40. Die würde ich aber bei dem Kulturkampf, der es eigentlich ist, auf der anderen Seite verorten. Ja, also es ist eher ein Kulturkampf, der da stattfindet, als ein Generationenkonflikt, weil es gibt eine ganze Menge 50-, 60-Jährige, die selbst schon aktiv zum Sender geworden sind. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge, sagen wir mal, reaktionäre 30-Jährige, die sich weigern, irgendwie ins Internet zu gehen.
Das heißt, wir müssten eigentlich nur mal kompetente Historiker fragen, wie bisher so Kulturkämpfe ausgegangen sind, ob das für die Reaktion oder für die Progression ausgegangen ist. Dann wissen wir, wie das hier ausgeht, wissen nur leider nicht, wann es ausgeht. Haben wir überhaupt eine Chance? Ich sag mal, wir als Sender, wir als Urheber, weil ich bin genauso Urheber wie du auch, ich schreibe auch das Internet voll und sende das Internet voll. Haben wir überhaupt eine Chance oder bleiben wir auf der Strecke, verlieren wir diesen Kampf?
Klar, wir haben eine Chance, das ist allein biologisch, wird das Ganze gelöst. Die Frage ist, hat man bis dahin sehr viele schädliche Gesetze geschrieben und sehr viele schädliche Rahmenbedingungen eingeführt, die quasi das Entstehen so einer neuen kulturellen Praxis verhindern oder das behindern, oder schaffen wir es schneller als 10, 20 Jahre irgendwie mal endlich die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, ohne dass wir die ganze Zeit mit einem Bein immer in einer Urheberrechtsverletzung stehen und damit eigentlich kriminell sind.
Gibt es außer der Piratenpartei eine Partei, der du zutraust, das sauber über die Bühne zu kriegen?
Nein, eigentlich gibt es keine Partei, der ich traue, das richtig über die Bühne zu bringen.
Auch den Piraten nicht. Okay.
Also auch die Piraten müssen da noch so ein bisschen dazulernen. Und sonst hast du natürlich in jeder Partei, es gibt natürlich schlimmere und nicht so schlimme, das Problem, dass du halt ein paar Netzpolitiker hast, die ganz okay Forderungen aufstellen, die selbst im Netz aktiv sind. Aber der große Teil ist halt ein bisschen älter. Die ganzen Kulturpolitiker, die sind ganz auf einem anderen Stern in dieser Debatte. Und das heißt, du hast nirgendwo eine progressive Mehrheit zum Thema Urheberrecht. Also weder bei den Grünen oder bei den Linken, wo es noch sehr progressive Ansichten von Vorderen gibt, noch nicht mal und schon gar nicht bei CDU, CSU oder FDP.
Dann können wir nur abwarten. Markus, ich danke dir. Ein bisschen mehr habe ich jetzt verstanden zum Thema ACTA.
Ja, danke dir.
Eine gute Nacht noch. Tschüss. Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5 mal die 5. Heute ist freie Themenwahl. Ich habe mit Markus ist ein alter Kumpel von mir aus Berlin, der sich sehr stark netzpolitisch engagiert. Markus schreibt einen Blog, dieses Blog heißt netzpolitik.org. Da könnt ihr reingucken, wenn ihr euch über all diese Sachen wie ACTA, da gibt's noch mehr so Abkürzungen, die gerade über uns hereinbrechen. So, paar Pieper, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, könnt ihr bei Markus ins Blog reingucken. Der schreibt sehr verständlich und schreibt sehr viel und hält die Fahnen der Freiheit im Netz hoch, weil es wahrscheinlich auch sonst niemand macht. Das Thema ACTA war mir nicht groß genug für eine ganze Sendung, weil ich glaube, das ist dann etwas ermüdend. Darum habe ich mir erlaubt, Markus so viel Raum zu geben jetzt hier in der freien Themenwahl, um das wenigstens mal so auf einem 20-Minuten-Slot behandelt zu haben, auf das nicht nur ich, sondern vielleicht auch der eine oder die andere von euch verstanden hat oder etwas besser verstanden hat, worum es bei ACTA geht und worum es dabei nicht geht. 0800 80 5 mal die 5. Heute ist freie Themenwahl. Ich bin Holger Klein, vertrete Jan Böhmermann, der gerade in zwei Fernsehsendungen gleichzeitig ist oder so ähnlich und außerdem Geburtstag hat. Wer anruft, darf bestimmen, worüber geredet wird und angerufen hat. Der Freddy. Hallo Freddy.
Ja, hallo.
Freddy, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, ich habe das Thema mitgebracht, Alleinsein.
Ach du Schande, das ist okay.
Oh ja. Also ich möchte jetzt keinen Single-Aufruf starten oder so. Es geht ja nicht nur als Single ums Alleinsein, sondern Alleinsein in seinem Charakter. Alleinsein, wenn man umzieht und ist total fremd in der Umgebung oder in der neuen City. Ja. Darüber möchte ich reden.
Wie kommst du drauf? Bist du umgezogen? Bist allein in der neuen Stadt?
Ja, besser gesagt Dorf. Wo?
Dorf?
Ich bin aus diesem Dorf vor 23 Jahren weggezogen. Mhm. Bin jetzt wieder hierher gewandert, weil ich die ganze Zeit in der Stadt gelebt habe oder in verschiedenen Städten. Die Städte haben mir effektiv nichts Gutes gebracht, außer abzurutschen in, naja, halt ganz viel. Und jetzt habe ich gedacht, naja, komm, du ziehst wieder in das Dorf, wo du herkommst und beginnst einfach von vorne.
Kann man das, wenn man genau dahin zurückzieht, wo man herkommt, dass man dann von vorne anfängt? Macht man nicht trotzdem da weiter, wo man aufgehört hat?
Nein, das läuft eigentlich ganz gut. Trotzdem bin ich mich mittlerweile am Fragen, ob das die richtige Entscheidung war, da ich wirklich hier total, man kennt mich ja als kleinen Jungen hier, also ja. Sprich bis zum 10. Lebensjahr, 11. Und mittlerweile bin ich 34 und ich begegne halt Leuten auf der Straße, oh, du bist doch der Frederik. Ja, wer sind Sie? Ja, ich habe deine Mama gekannt und bla. Und was machst du denn? Gehst du arbeiten und bla, hast du eine Familie? Und ich muss denen halt antworten, hallo, ich habe keine Familie. Ich habe auch im Moment keine Arbeit. Ich bin umgezogen aus der Stadt hierher, hier oben. Ich muss mich erstmal neu orientieren.
Und wie reagieren die da drauf? Also sagst du, bist du da tatsächlich ganz offen und sagst so, ich bin jetzt irgendwie, habe jetzt die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre in der Stadt gelebt und die Stadt hat mich kaputt gemacht und jetzt komme ich zurück ins Dorf meiner Kindheit in der Hoffnung, dass ich hier wieder irgendwie einen Fuß im Leben fassen kann? Oder denkst du dir irgendwie Geschichten aus oder bleibst vage, damit sie nicht wirklich mitkriegen, was mit dir ist?
Nein, ich sage die Wahrheit. Ich sage, ich war lange im... Ja, ich war lange absturzgefährdet, habe lange auf der Straße gelebt, habe 22 Jahre Drogen konsumiert, habe über 10 Jahre an der Alkoholsucht gelitten. Ich sage das den Leuten schon ganz offen.
Wie reagieren die?
Geschockt. Sie sagen, ja, dann hoffe ich, dass es dir bald wieder besser geht, so wie deine Mama und dein Papa damals und... Weil, ja, wir waren halt, also meine Familie war hier in dem Dorf halt und in der Umgebung eine Größe halt. Wir hatten das größte Baugeschäft, wir hatten das größte Autohaus, meine Familie, die größten Friseurläden. Wir waren halt richtig etabliert und ich bin der Jüngste in der ganzen Familie. Bin ich der Einzige, der einen Abrutsch gehabt hat über Jahre, aber ja, alter Jüngste, das war immer das Maskottchen und auf den alle gebaut haben. Und ich muss den Leuten halt, ich will sie nicht belügen. Ich erzähle ihnen die Wahrheit, wie mein Leben verlaufen ist. Sie reagieren einerseits empört, andererseits mit Mitgefühl. Davon abgesehen, meine Mutter ist ja vor 2 Jahren gestorben, dann meine Oma, meine andere Oma, mein Haustier, meine Cousine, meine Tante, das hat in den letzten 3 Jahren keinen Abbruch genommen.
Im Grunde sind auch alle Wurzeln weg, die du mal hattest.
Fast, ja. Fast alles ist weg. Und ich fühle mich halt wirklich ein bisschen alleine. Ich möchte nicht wieder in die Stadt zurück.
Wobei du dieses Alleinefühlen hast du in der Stadt ja genauso. Ich weiß, also ich bin 2007 nach Frankfurt am Main gezogen. Anfang 2007 und Ende 2010 wieder weggezogen, also weil ich einfach, ich hatte beim HR, also beim Hessischen Rundfunk hatte ich Arbeit regelmäßig und bin so zwischen Berlin und Frankfurt immer hin und her gependelt, weil ich hatte noch einen Tag Arbeit in der Woche, also wenn man ein paar Tage in Frankfurt gearbeitet, ein paar Tage in Berlin, bin immer hin und her gefahren. Und es hat auch in Frankfurt, also obwohl es die Stadt ist, obwohl ich da beim Funk sehr viele, sehr nette Kollegen habe.
Ich kenne einige vom Hessischen Rundfunk.
Und habe da aber trotzdem auch locker mal so 1,5-2 Jahre gebraucht, um überhaupt irgendwie Leute zu haben, die ich regelmäßig treffen konnte. Ne? So, wo man auch mal anrufen konnte, sagen konnte, hier, gehen wir ein Bier trinken, und es hat dann auch wirklich geklappt, und es war nicht irgendwie so ein Verlegenheitsbier oder so, naja, komm, gehen wir mit dem Holgi ein trinken, der verrottet sonst zu Hause. Das hast du halt überall, dass es ein bisschen dauert, wieder irgendwo reinzufinden. Vor allen Dingen fand ich, je älter man wird, desto komplizierter ist es. Weil natürlich, je älter man wird, desto fester sind auch Freundeskreise und Bekanntenkreise schon gefügt, und da dann neu reinzukommen, ist sehr, 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 sehr schwer.
Sehr schwer, auf jeden Fall.
Die Frage ist, hättest du sowas überhaupt auf dem Dorf, wo du da bist? Also gibt es da überhaupt Leute, mit denen du deine Zeit verbringen wollen würdest?
Ja, ich glaube nicht. Hier gibt es einige Leute, die ich ja tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber ab und zu sehe, wo ich sagen würde, na komm, sprichst du mal an. Und aber entweder sind die viel zu alt für meine Verhältnisse oder viel zu jung. Ich kann ja nicht zu irgendjemandem 16, 17, 18-Jährigen hingehen, kann sagen, way, hi, Gude, ich bin der Freddy.
Das geht sicherlich auch, aber das ist halt auch nicht, das kannst du mit einem 16, 17, 18-Jährigen machen, aber das kannst du halt nicht in der ganzen Clique von 16, 17, 18-Jährigen.
Nee, da bin ich total untergraben.
Dir fehlt ja auch, ich finde das ja auch wichtig, dass man so eine, wenigstens eine gemeinsame kulturelle Basis hat. Also wenigstens dieselben Filme im Kino gesehen hat und sowas, weißt du?
Ja, das auch, oder Gefühlsebene mäßig, dass da wenigstens irgendwie was zu polen wäre.
Was genau, hast du dir jemals die Frage beantwortet, was genau konkret du gesucht hast auf dem Dorf? Oder wolltest du einfach nur erstmal weg aus deinem alten Leben, egal wohin?
Ich wollte erstmal weg aus meinem alten Leben. Wie gesagt, ich war viele Jahre auf der Straße, hab echt viel Elend erlebt, und ich wollte einfach nur flüchten und hab gedacht, komm, du gehst in das Dorf, wo du aufgewachsen bist, und fängst von ganz von vorne an. Und aber ich glaube, ich wäre lieber nach Berlin, nach Stuttgart, nach München, ich wäre sonst irgendwo hingegangen.
In welchen Städten hast du denn gelebt und in welcher Stadt bist du so abgestürzt?
Abgestürzt bin ich im Großen und Ganzen in Wiesbaden. Wiesbaden und Mainz.
Rhein-Main-Gebiet.
Rhein-Main-Gebiet allgemein.
Sehr gnadenlose Gegend. Also Rhein-Main, ich liebe Frankfurt über alles, das sagen ja die wenigsten. Ich bin wirklich schweren Herzens aus Frankfurt weggezogen dann wieder.
Ich bin da geboren.
Ich bin da hingezogen, hab gedacht, Frankfurt halt. Ich kenne niemanden, der nach Frankfurt gezogen wäre, weil er es da gut findet. Also alle sind immer nur wegen der Liebe oder wegen der Arbeit dahin. Aber die meisten haben dann auch gesagt, auch eigentlich ist es ganz lebenswert hier. Und ich fand es extrem lebenswert in Frankfurt. Aber dann wurde meine Sendung halt eingestellt, und dann hatte ich da auch nichts mehr zu suchen. Und hab aber trotzdem, obwohl ich unheimlich gerne in Frankfurt war, die ganze Zeit gedacht, hui, das ist eine sehr gnadenlose Gegend, die verzeiht Scheitern nicht so sehr. Wenn du in Frankfurt auf die Fresse fällst, dann musst du erstmal gucken, wovon du deine Wohnung bezahlt kriegst, weil alleine die schon so teuer ist, dass du in Berlin davon einen ganzen Monat essen könntest.
Ja.
Zwei Monate essen könntest wahrscheinlich.
Nicht nur das, auch wenn man in die verschiedenen Milieus abrutscht.
Ja klar, das kommt noch dazu. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr gnadenlose Gegend. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Ort, der nicht ganz so gnadenlos ist und wo du trotzdem, weil du hast ja noch das Problem, du musst ja irgendwo einen Job finden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja, war ja in Frankfurt, der Chef vom HR3, den Namen muss ich nicht nennen.
Yep.
Mit dem hatte ich schon öfter Kontakt und auch bei Radio X und in Mainz, bei Rockland, alles Mögliche. Ich habe also wirklich den Anschluss gesucht und habe ihn auch gefunden, aber ich konnte es halt nie halten, weil ich nie einen festen Anlaufpunkt gehabt habe oder eine feste Bleibe.
Ja, was ich würde mal denken, das Wichtigste, also behaupte ich mal, das Wichtigste ist ein Job. Und zwar scheißegal, was für einer. Und wenn es ist irgendwo, bei UPS nachts Pakete sortieren oder irgendwie so. Aber Hauptsache irgendwas, wo du regelmäßig hingehen kannst, was irgendwie so eine Struktur in dein Leben etabliert. Und wo du auch dann, wenn dich jemand fragt, und was machst du? Nicht sagst, naja, ich versuche gerade irgendwie wieder auf die Füße zu kommen, sondern wo du sagst, ja, ich sortiere nachts Pakete. So. Das ist einfach so wie formuliere ich das am besten? Also so dieses, naja, mir geht's gerade dreckig. Also wenn du dich schon einführst, ja, in eine Gesellschaft mit, mir geht's gerade dreckig, da sagen alle direkt so, oh nee, komm, ey, hör auf, ich habe selber genug Probleme, ja? Da brauche ich den nicht auch noch. So.
Ja, es ist ja auch man sagt immer, ohne Wohnung findest du keinen Job und ohne Job findest du keine Wohnung.
Ja, so ähnlich, ja.
Das ist es ja.
Ja.
Und na gut, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich eine Wohnung gefunden habe.
Dir auf dem Dorf allerdings, ne?
Oder? Ach ja, Elend. Hier gibt's einen Rewe, hier gibt's einen Schlecker, hier gibt's einen Aldi. Tja, aber das ist wohl alles voll überfüllt an Arbeitsmöglichkeiten.
Ja, das heißt, du müsstest irgendwo hin, wo viel Personal gesucht wird und das ist dann wieder aber auch eine dieser gnadenlosen Gegenden, ne?
Ganz
Rhein-Main,
genau.
Rhein-Neckar, Greater Munich Area, also das sind ja so die Gegenden, in denen du aus dem Stand sofort einen Job kriegst, von dem du sogar leben kannst.
Klar,
aber
dann ist der Absturz wahrscheinlich wieder vorprogrammiert.
Zumindest ist er näher dran als jetzt.
Ja, ich dachte halt, ich mache das jetzt richtig und flüchte halt ab aufs Land und weg von allen Frauen, weg von allen bösen Freunden und weg von dem ganzen Getue, von dem Business-Getue.
Hast du denn eigentlich irgendwann was gelernt oder bist du so immer nur rummeandriert und hast hier und da so durchgewurschtelt?
Nein, ich habe mal Schornsteinfeger gelernt.
Ist das nicht ein Beruf, mit dem man vielleicht sogar auswandern kann?
Nicht mehr. Also ich kann so und so nicht mehr. Ich habe in meinem linken Bein neun Stahlimplantate.
Mhm.
Ja, und also wenn ich einmal vom Dach falle, dann heißt es Rollstuhl direkt, ohne Umschweife. Und das Risiko will ich dann doch nicht so gern eingehen. Dann habe ich lange Jahre in Security gearbeitet. Aber 298 Stunden im Monat, das macht. Ich hab's auch nicht lang geschafft, also es macht wirklich total fertig, körperlich, nervlich, weil man sieht halt in dem Job auch Sachen, die sieht kein normaler Mensch.
Zum Beispiel was?
Ach, ich war in Frankfurt Security, wir haben nach 12 oder ja, ich hab beim Weihnachtsmarkt, ich hab Schwule gesehen, die sich da gegenseitig bearbeiten und ich habe Leute gesehen, die keine Beine mehr hatten, wo die Würmer in den Stumpen rumgekrochen sind. Ich habe Drogenabhängige gesehen, die auf Heroin waren und haben Packs auf der Straße gefunden und haben die sich geballert in dem Glauben, dass es Heroin ist, aber es war kein Heroin, es war Speed.
Ja, es gibt aber auch noch andere Security-Jobs als in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt, ne?
Ja, ich habe ja nicht nur die bedient, habe auch die Taunusfilme gemacht in Wiesbaden. Ich habe die Nassauische Sparkasse, die Hauptstelle gemacht in Wiesbaden. Mainz 05 Spiele, Also ich habe einiges gemacht, was schon ganz gut ist. Aber halt die Arbeitszeiten, ich meine, knapp 300 Stunden im Monat, das ist einfach plus hin und her fahren, plus immer gepflegt und dein Haushalt schmeißen. Das ist einfach
strange. Und 300 Stunden im Monat sind 10 Stunden pro Tag ohne einen Tag frei, ne?
Ja.
Das heißt, für jeden Tag, den du frei haben willst, musst du 5 Tage lang 2 Stunden mehr arbeiten, also 6 Tage à 12 Stunden.
Ja. Ja. Das ist.
Nee, das bringt dich um auf Dauer, ja.
Vor allem, du kriegst nur 6,25 € die Stunde.
Ja.
Und ja, wenn mal ein Feiertag oder Wochenendzuschlag, Sonntag oder so.
Aber das ist halt wirklich das Problem. Also gerade wenn du irgendwo, ich sag mal, aus dem normalen Gefüge gekippt bist, sei es indem du abstürzt wie du, sei es indem man zu lange arbeitslos war oder sowas. Wir sind mittlerweile, habe ich das Gefühl, an einem Punkt angekommen, wo du nur noch solche Ausbeuter-Dumpinglohn-Jobs machen kannst, um überhaupt irgendwas zu machen.
Ja.
Und ich habe nicht das Gefühl, als würde das dann immer, als würde das genug Perspektive bieten, dass du sagst, okay, ich quäl mich jetzt hier 5 Jahre durch, aber danach habe ich dann auch wieder einen Job, wo ich am Monatsende vielleicht mal ein bisschen Geld sparen kann, um vielleicht mal einmal im Jahr in Urlaub zu fahren oder so.
Ja, wenn man wenigstens die Perspektive kriegen würde, wäre es ja schön. Aber man bekommt die ja nicht mal.
Ja.
Also es ist, du fängst an, bis du fertig bist, körperlich und geistig, und entweder du wirst gekündigt oder du sagst selbst, ich kann nicht mehr.
Andererseits, welche Wahl hast du?
Ja, das probiere ich ja gerade wieder herauszufinden. Halt.
Hast du es mal mit so Kleinstädten versucht? Weil es gibt ja auch noch irgendwas zwischen dem Rhein-Main-Gebiet, also dem gnadenlosen Rhein-Main-Gebiet und dem wenig gnadenlosen oder dem gnadenvollen, ich sag mal, Berlin oder Leipzig oder so. Das sind natürlich nicht so gnadenlose Städte, aber dafür gibt es da auch so gut wie keine Arbeit. Und wenn, dann ist sie noch schlechter bezahlt. Aber irgendwas gibt es ja vielleicht dazwischen. Keine Ahnung, Kassel oder so, ich weiß es nicht.
Ja, Kassel ist auch nicht gut.
Okay.
Die Stadt kenne ich auch schon.
War jetzt auch nur so als Beispiel, als Metapher für irgendwie irgendeine Kleinstadt, in der genügend, ich sag mal, in der eine Kleinstadt, in der genügend Wirtschaftsleistung existiert, dass auch Arbeit vorhanden ist für Leute wie dich, die erstmal von null wieder irgendwo anfangen müssen.
Es geht ja auch darum, überhaupt irgendwo eine Wohnung zu bekommen.
Ja, klar.
Das ist ja auch das Problem, dass ich habe in Wiesbaden so viele Jahre nach einer Wohnung gesucht. Ich habe bei vielen Wohnungen, habe ich ins Gesicht gesagt bekommen, nein, wir wollen keine deutschen Einwohner. So, dann stehst du erstmal da wie,
tja.
Ja, hallo, was geht denn jetzt für einen Film? Oh, okay.
Ja, die Mietnomaden sind alles Bio-Deutsche.
Ja.
Ja.
Dann bei manchen, ja, wir nehmen keine Leute, die vom Amt kommen, die, wenn die wieder arbeiten gehen, dann bezahlen die ihre Miete nicht mehr.
Ja.
Habe ich gesagt, hier, hallo, ich will doch nur wenigstens einen Anschluss haben in dieser Stadt. Ich möchte doch nur auf die Füße kommen. Natürlich werde ich meine Miete bezahlen.
Ja, aber da kannst du viel erzählen. Das ist als Vermieter. Ich kann die Vermieter da aber wirklich sehr gut verstehen. Also du hast ja überhaupt keine Möglichkeit als Vermieter zu überprüfen, ob du wirklich die Miete, ob der Mieter wirklich die Miete zahlt. Und wenn du erstmal einen Mieter in der Wohnung hast, der nicht ausziehen will, dann kriegst du den auch so schnell da nicht mehr raus.
Ja.
Und im Zweifelsfall hast du da irgendwie jemanden, der da seine Altersversorgung versucht, irgendwie über so eine Eigentumswohnung, die er vermietet, bis er sie abbezahlt hat, der da versucht, seine Rente irgendwie von zusammenzukriegen. Da gehst du natürlich auf Nummer sicher.
Hm? Ja, das schon. Also es ist wirklich in Deutschland, wie gesagt, ich hätte vielleicht, wenn ich das alles gewusst hätte, ich hätte es vielleicht wirklich in Berlin oder so probiert.
Du kannst ja immer noch.
Also, jetzt bin ich erstmal hier.
Ja gut, klar, aber das so in Berlin versuchen kannst du natürlich immer noch, ne? Wir haben hier, ich lebe ja in Berlin, wir haben hier einen neuen Flughafen, der wird im Juni eröffnet. Angeblich schafft der, das behaupten die natürlich, der schafft dann jetzt wieder irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 neue Arbeitsplätze angeblich oder irgendwie sowas. Das halte ich wie immer, wenn Flughäfen sowas behaupten, für eine billige Propagandalüge, mit der sie Kommunalpolitiker beeindrucken. Aber ein paar Arbeitsplätze wird es da mit Sicherheit geben. Ja, und weiß ich nicht, ein Versuch wäre es vielleicht in jedem Fall wert.
Anders weiter habe ich gehört, dass die Berliner nicht gut gegen ja, Leute von außerhalb zu sprechen sind.
Ach Quatsch. Ihr kommt doch alle von außerhalb.
Es war letztens zum Beispiel auch eine Radiosendung, in der über Städte gesprochen wurde und da wurde gesagt, an manchen Berliner Kneipen und so würde ein Schild draußen stehen, keine Touristen.
Ja, ja, bla bla.
Wir mögen das
ja,
nicht
ja.
Und wir möchten das
Scheiß
nicht.
Drauf.
Andererseits habe ich gehört, hallo, Berlin ist eine sehr
das
offene
ist,
Stadt.
Das ist alles, ernsthaft,
genau
das ist alles, Hamburg. Das ist alles bla bla, dieses Berliner sind und die bösen Schwaben. Mein Gott, wir machen uns hier halt lustig darüber, aber das ist, also hier kriegt keiner aufs Maul, weil er aus Stuttgart kommt oder sowas. Das passiert hier halt nicht. Hier kriegst du aufs Maul, weil du geile Turnschuhe anders in der falschen Gegend unterwegs bist. Also wie in jeder vernünftigen Großstadt auch, aber bestimmt nicht, weil du
ja.
aus Wiesbaden oder vom Dorf irgendwo kommst. Nee, da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
Ja,
aber du kannst in Berlin natürlich auch ganz hervorragend abstürzen, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ich glaube, es ist noch einfacher, in Berlin abzustürzen, weil Berlin eben nicht so gnadenlos ist, weil Berlin eben nicht von dir fordert, jetzt irgendwie auf so schnell wie möglich irgendwo ein Einkommen herzukriegen. Weil es gibt auch heute noch, auch wenn die Zeitungen voll von anderen Meldungen sind, es gibt auch heute noch Wohnungen in Berlin. Da hast du dann eben, das ist dann zwar nur ein Zimmer, 30 Quadratmeter, aber es ist einigermaßen gepflegt und sauber und du zahlst da eben, weiß ich nicht, 200, 250 warm für. Und das am Rande einer Großstadt, wo auch immer noch eine U-Bahn fährt. Das heißt, wenn du abstürzt, kannst du auch in dieser Wohnung versauern und niemand wird sagen, hier, komm mal auf die Füße, mein Freund. Das musst du dann halt auch immer im Hinterkopf haben. Und du kannst sehr gut alleine sein in Berlin, weil die Wege sind weit, die Menschen ziehen viel um. Also wenn's dir darum geht, wo du ja anfangs mitkamst mit dem Thema mit dem Alleinesein oder der Einsamkeit, dann auch, ich weiß nicht, ob da Berlin die richtige Stadt ist. Also weil du musst halt erstmal Anschluss finden und das ist hier schwer.
Ja, das ist, ich merke es ja hier. Obwohl, ja klar, auf dem Dorf ist es immer eben noch schwerer als in der Stadt.
Einen guten Rat habe ich noch zum Abschied.
Sehr gerne.
Der kommt von Andreas, der hat den nämlich per Mail geschickt. Der Mann soll den Kopf oben halten, was du ja sowieso schon tust, habe ich das Gefühl.
Ja, ich probiere es immer.
Und sich Arbeit, und das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, sich Arbeit im Umgang mit Jugendlichen suchen. Zum Beispiel Trainer in einem Fußballverein oder Basketball oder sowas, da gibt es immer was. Das gibt ein bisschen Kohle und es hat einen sehr guten Zweck. Und du bist natürlich in so ein soziales Gefüge eingebunden. Vielleicht, weiß ich nicht, ob der taugt, der Rat, das musst du selber wissen.
Taugen tut er auf jeden Fall. Was ich mir halt vorgenommen habe, ich würde gerne Straßensozialarbeit Dienste tun.
Kann man das nicht sogar vielleicht im Rahmen von einem 1-Euro-Job machen?
Es ist sehr schwer, weil es hauptsächlich Pädagogen sind, die Straßensozialarbeit betreiben, Streetwork.
Ja.
Aber was ich halt vorweisen könnte, wäre halt meine langjährige Straßenerfahrung. Ich weiß, wie ich mit Prostituierten zu sprechen habe, wie ich mit Drogenabhängigen, Alkoholabhängigen, weil ich das ja alles wirklich erlebt habe, jahrelang.
Ja, aber dann setz dich doch mal ans Telefon oder schreib mal irgendwie Briefe, E-Mails an entsprechende Vereine und Träger, die auch tatsächlich Sozialarbeit machen. Und selbst wenn es nur ehrenamtlich ist, weißt du? Solange das Amt, ich vermute mal, du lebst gerade von Hartz IV, oder?
Ja, leider.
Also, solange die mitspielen. Und du sagst hier, pass mal auf, Leute, ich mache jetzt mal hier ehrenamtlich da mit, in der Hoffnung, dass, ich weiß ja nicht, wie viel Spielraum die haben da, die Sachbearbeiter, aber wenn die dabei mitspielen, ist das ja vielleicht eine gute, wie nennen die es immer, Eingliederungsmaßnahme.
Ja, ich würde halt wirklich gerne im Sozialen arbeiten, weil ich dafür, ich denke, ein starkes Feeling habe auf jeden Fall.
Ja, probiert, aber das ist aber doch super. Also ich finde es immer gut, wenn jemand weiß, wo er hin will, weil die meisten wissen ja nicht mal, wo sie hinwollen. Die meisten wissen noch nicht mal, wo sie nicht hinwollen. So. Und du hast den Vorteil, du weißt, wo du nicht hin willst und du hast eine grobe Idee davon, wo du hin willst. Und dann musst du dir jetzt nur noch überlegen, und das ist natürlich alleine immer ein bisschen kompliziert, aber da kann ich dir leider auch nicht helfen. Da musst du dir jetzt halt nur überlegen, wie du das irgendwie auf die Reihe bekommst, dann auch in diese Richtung zu kommen. Vielleicht wirst du nicht Sozialarbeiter, aber vielleicht kannst du ja wenigstens, weiß ich nicht, den Kältebus fahren oder so, weißt du? Gibt ja okay. genug Möglichkeiten da eventuell. Ich wünsche dir in jedem Fall alles Gute, mein Lieber. Freddy, danke für deinen Anruf.
Dankeschön.
Gute Nacht, tschüss.
Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ciao.
Ciao. 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Hier ist die Late Line und wir haben freie Themenwahl, weil der vierte Donnerstag im Monat ist. Das heißt, wann immer ihr der Meinung seid oder wo immer ihr der Meinung seid, dass ein Thema mal im Radio besprochen werden sollte, also vor Publikum oder ihr einen Realitätsabgleich mit einem undiplomatischen Mann im Radio vornehmen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, hier anzurufen, weil auch fast jedes Thema es wert ist, besprochen und gehört zu werden. Und hier ist die Plattform 0800 80 5 mal die 5. Es geht weiter mit Marcel aus Wolfsburg. Hallo Marcel.
Hallo Holger.
Was hast du für ein Thema mitgebracht?
Es geht konkret um dich, um Holger Klein.
Oh, endlich komme ich mal groß raus.
Hammer.
Ja, aber das ist doch jetzt, hättest du auch eine E-Mail schreiben können, oder?
Das habe ich schon getan.
Ach echt? Also, und ich habe dir nicht geantwortet?
Na gut, die ging jetzt heute raus.
Ach so.
Und deswegen denke ich mal, da war einfach ein bisschen Zeitverzug mit bei.
Bist du der festen Überzeugung, dass was auch immer du jetzt mit mir über mich besprechen willst, dass das auch irgendeinen praktischen Nutzen für alle hat, die zuhören? Ansonsten würde ich nämlich davon abraten, dass wir das tun.
Das weiß ich nicht. Also zumindest für mich hätte es einen Vorteil.
Na gut, und wer weiß, ob mehr Leute als du zuhören, ne? Das, wir haben ja keine
Ahnung.
Genau. Dann mach mal, schieß mal los. Im Zweifelsfall bremse ich.
Genau. Also mir geht es darum, du wirkst schon so als sehr intensiver Mensch. Also ich sag mal, es macht Spaß, dir zuzuhören. Auf der einen Seite natürlich, es ist sehr unterhaltsam. Auf der anderen Seite hast du schon viele Gedankengänge angeregt, die so zumindest ich vorher noch nicht hatte. Und das war schon streckenweise sehr interessant, um einfach näher drüber nachzudenken. Und irgendwann kamst du an den Punkt, wo sich das gemerkt hat, wo ich einfach gedacht habe, okay, was ist das eigentlich für ein Mensch hinter diesen Gedanken? Also wie kam er dahin, wirklich so frei zu denken? Weil ich behaupte einfach mal, deine Denkstrukturen sind relativ frei von irgendwelchen Normen.
Tatsächlich bin ich ein ziemlicher reaktionärer Spießer.
Okay.
Ja, aber mach mal weiter. Ja, mach erstmal weiter.
Ja. Ja. Und also das war eigentlich schon so das Gröbste dabei. Also einfach, wie bist du dahin gekommen, diese Gedanken einfach, dass die in deinem Kopf so formuliert werden? Genau. Das ist so die Frage. Also welchen Weg musstest du gehen, vielleicht welche Seminare, Bücher hast du gelesen oder irgendwie sowas, weißt du? Also, dass du wirklich dich bewusst dafür entschieden hast, so frei im Kopf zu sein, dass es doch interessant ist, immer wieder zuzuhören.
Das ist ja mal eine Frage. Ist das nicht eher was sich biografisch ergibt? Also, worauf man nicht. Also, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du gerne sowas haben wie eine Handreichung, eine FAQ, in der drin steht, was muss ich eigentlich in den ersten 40 Jahren meines Lebens machen, um auf ähnliche Weise zu denken, wie der Typ da im Radio denkt oder zumindest wie er zu denken scheint. Ich bin nicht sicher, dass das geht. Ich halte mich, also das ist immer so schwer, über sich selbst so nachzudenken. Also was du sagst, dass ich relativ, wie hast du das genannt, wie ich denke?
Frei.
Frei von Konventionen. Das
genau.
Ist nicht so. Ich denke überhaupt nicht frei von Konventionen, sondern ich denke durchaus in Konventionen. Ich neige zur Reaktion. Ja? Ich bin zum Beispiel, wenn ich alt und klapprig bin, sitze ich am Fenster und zeige Falschparker an, sage ich immer. Allerdings bin ich mir darüber bewusst, dass ich das tue und ich vermute, dass das mein Trick ist. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, also du zwingst mich gerade dazu, zum ersten Mal darüber nachzudenken, darum kann es sein, dass ich jetzt völligen Unsinn rede.
Okay.
Ich lege zum Beispiel großen Wert auf Konvention, wenn es darum geht, Rücksicht zu nehmen und höflich zueinander zu sein. Mhm. Das ist oft hier im Radio nicht so der Fall, was sicherlich auch daran liegt, dass ich mit Macht nicht so gut umgehen kann. Und ich habe Macht. Ich kann dich jetzt sofort aus der Leitung schmeißen und dich danach beleidigen und du kannst überhaupt nichts dagegen tun. Das ist Macht. Ne? Das und Macht korrumpiert. Ja? Und Macht korrumpiert jeden. Davon kann sich niemand frei machen. Das heißt, die Macht, die ich hier über dich gerade habe und natürlich auch über das Medium habe und über die Konsequenzen, die dieses Medium hat, die sozialen Konsequenzen, weil ich kann ja jetzt hier zur Revolution aufrufen beispielsweise. Diese Macht, die macht ja was mit mir und die missbrauche ich bisweilen. Die missbrauche ich nicht absichtlich. Also der weitestgehende Machtmissbrauch, den ich hier stattfinden lasse, sind tatsächlich so Sachen wie eingangs der Sendung, wo ich mit einem Bekannten, also mit Markus Beckedahl, über ACTA spreche, weil ich denke, ey, ich habe da einen, der kennt sich aus. Ich glaube, dass das Thema wichtig für alle Hörer und Hörerinnen ist. Also ne, mogel ich den sozusagen mal in die Sendung. Sage aber halt auch dazu, dass ich ihn gerade reingemogelt habe. Ich bin mir weitestgehend, und ich, um da jetzt wieder hinzukommen, ich bin mir weitestgehend darüber im Klaren, in welchem Dilemma ich stecke, dass ich nämlich eigentlich gerne frei von Konventionen denken, leben und handeln würde, das aber nicht kann, weil ich mich in Gesellschaft befinde. Ich finde das sehr wichtig, dass man immer daran denkt, dass man sich in Gesellschaft befindet.
Das ist richtig, ja.
Und daraus erwachsen bestimmte Pflichten, bestimmte Notwendigkeiten. Ich kann halt nicht nackt auf der Straße rumrennen, ja? Weil das entweder das sittliche Empfinden oder das Geschmacksempfinden oder sonst wie von irgendwem beeinträchtigt. Also laufe ich nicht nackt auf der Straße rum. Versuche aber, mich nicht davon aus der Bahn werfen zu lassen, wenn jemand anders das tut. Weil ich mir eben darüber im Klaren bin, dass ich eigentlich in Konventionen denke. War das einigermaßen verständlich? Also ich glaube, mein Trick ist, den ich unbewusst anwende, ich bin mir stets darüber im Klaren, dass ich eigentlich ein Spießer bin. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich eigentlich ein Spießer bin, kann ich anfangen, gegen meine eigenen Interessen zu handeln oder gegen meine eigenen Interessen zu denken. Das heißt, in mir findet so eine kleine Debatte statt. Und manchmal gewinnt der Spießer die Oberhand und manchmal gewinnt der Unkonventionellere die Oberhand. Aber ich denke nicht frei von Konventionen. Das erscheint dir nur so.
Okay.
Und was natürlich dahin führt, ist also je mehr du in deinem Leben geirrt hast, ja, je mehr du falsch gelegen hast, womit auch immer, und ich habe unglaublich falsch gelegen in meinem Leben schon, inklusive Drogenabsturz, Sektenzugehörigkeit, Verschwörungstheorien, weißt du, so alles. Mhm. Also ist es, der ganze Kram, mit dem ich mich besonders gut auskenne, ist auch Kram, den ich selber erlebt habe und von dem ich mich auch mehr oder weniger lösen musste. Also ich rede so frei, wie ich über Drogen rede. So frei, wie ich über Drogen rede, rede ich, weil ich selber mal abgestürzt bin. So skeptisch ich über irrationale Überzeugungssysteme rede, rede ich, weil ich selber mal irrationalen Überzeugungssystemen angehangen habe. Und mir dann irgendwann überlegt habe, was ist da eigentlich mit dir passiert? Weil das ist halt falsch gewesen. Das ist objektiv falsch gewesen, was ich da gemacht habe. Was ist da mit dir passiert? Und darüber gewinnst du dann natürlich irgendwann auch die Erkenntnis, welcher Mechanismus dich zu diesen Irrungen führt. Und das ist jetzt so die Antwort, die ich da spontan geben kann.
Okay. Das ist natürlich jetzt so ein kleiner Schritt in die Richtung, die ich gedacht habe, zu bekommen. Also man kann es denn letztendlich unter einfach Lebenserfahrung schlicht und ergreifend abhaken sozusagen.
Ja, Selbstbewusstsein würde ich es nennen. Und zwar nicht im Sinne von Selbstvertrauen, sondern von Selbstbewusstsein. Also ich glaube, dass ich ganz gut weiß, wer ich bin und wo ich bin.
Okay.
Also ich bin mir halt ständig darüber im Klaren. Also wenn ich Scheiße rede, dann merke ich, dass ich Scheiße rede. Und das ist schon mal was. Also ich bin unglaublich froh, dass, weißt du, ich meine, wie oft redet man Scheiße und merkt es nicht? Meistens merke ich das, wenn ich lang genug rede. Das ist auch ganz interessant. Ich glaube ja, dass man viel reden muss, um dahinter zu kommen, wie die Dinge sind.
Mhm. Gut, da hast du dann ja den prädestinierten Job dafür.
Ja, noch, ja. Obwohl, ja. Der ist ein bisschen kurz dann immer. Ne? 2 Stunden reichen halt kaum, um das zu sagen, was ich alles sagen will, geschweige denn das, was ihr alle sagen wollt. Warum fragst du? Das würde mich interessieren.
Einfach, weil ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also auch privat sehr oft und intensiv beschäftige, eigentlich täglich. Und dann natürlich die Late Line sozusagen zum Tagesabschluss immer mit dazugehört und gerade die interessanten Themen da sind, wenn wirklich du, also Holger Klein, redet. Und zumindest war ich da immer am gespanntesten, weil es einfach noch so den Geist mit angeregt hat. Und deswegen dachte ich halt irgendwann, okay, jetzt zu mutmaßen, wieso, weshalb, warum ist das so, wie kam er dahin, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn du irgendwas wissen willst, dann frag einfach. Und deswegen kam ich jetzt zu dem Weg, an die Late-Line-Redaktion erstmal eine E-Mail zu schreiben, und das wurde dann an mich weitergeleitet heute. Zumindest wurde mir das so gesagt. Ich vertraue darauf, und natürlich liegt dann auch nichts näher, als dann einfach auch mal anzurufen und zu fragen, was ist denn da los in deinem Kopf? Einfach um für mich dann einfach noch ein bisschen Spirit daraus zu gewinnen.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, fällt mir gerade so ein. Ist natürlich, wie gesagt, ich habe noch nie ernsthaft drüber nachgedacht, darum fallen mir gerade viele Dinge ein. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu wissen, ist seine Dämonen zu kennen, also seine Ängste zu kennen. Das, glaube ich, auch ganz wichtig. Das hilft nicht dabei, dass die Ängste verschwinden, übrigens, wenn man sie kennt. Aber wenigstens weiß man, wo sie anfangen, wo sie aufhören. Und seine Ängste zu kennen, erklärt auch häufig, warum man irrational handelt.
Okay.
Also immer, wenn du irgendwie dich hinterher fragst, sag mal, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht? Überleg mal, ob es nicht damit zu tun hat, dass eine Angst, die du hast, dich dazu getrieben hat, so zu handeln, wie du handelst.
Also ich bin der persönlichen Überzeugung, um das vielleicht, um da einfach einen Gegengedanken einzubringen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit das tut, wozu er in der Situation nach bestem Wissen und Gewissen handeln kann. Das heißt, diese Ausreden, sage ich mal, von wegen, ja, hätte ich man das schon gewusst damals, dann wäre ja das und das gar nicht passiert.
Nee, hätte der Hund nicht, dann hätte er, ne? Ja.
Genau, richtig. Und
nein, man handelt, das denke ich auch. Also das ist auch zumindest, was ich so an psychologischer Literatur mir zugeführt habe, scheint das auch der Wissensstand, der wissenschaftliche Kenntnisstand zu sein, dass wir so handeln, wie wir handeln können und nicht so, wie wir wollen.
Genau, richtig.
Ja. Und wie wir handeln können, ist im Wesentlichen bedingt durch unsere Vergangenheit, also dadurch, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir gelernt haben und so. Mhm.
Genau, das ist dann ja schon mal ein Konsens.
Was heißt, du beschäftigst dich mit Persönlichkeitsbildung? Ist das irgendwie, machst du das beruflich oder ist das so ein Hobby von dir?
Also es bringt mich natürlich beruflich weiter, ganz klar, aber es hat sich schon früh rauskristallisiert, dass es mich einfach interessiert, was kann ich an meiner Person am meisten rausholen. Also wo kann ich einfach sein, wenn ich mich einfach aktiv damit beschäftige und nicht von einem System unterdrücken lasse und dann vielleicht irgendwann alt und verbittert werde, weil ich irgendwie vielleicht meine Möglichkeiten nicht genutzt oder erkannt habe. Und ich möchte einfach
Talentvergeudung,
gucken.
Ja.
Genau. Und ich möchte einfach gucken, was steckt in mir, wie weit kann ich und wie hoch und wie lang kann ich. Und deswegen ist das so das reizbarste Thema. Interessant dabei ist ja auch, dass es, wenn man ein Thema für sich gedanklich abgeschlossen hat, was ja eigentlich nie der Fall ist, kommt ja gleich schon das nächste, was man angehen kann. Also es ist ja immer wieder interessant und es gibt ja immer wieder neue Dinge, die man anfassen kann und die man verbessern erhöhen kann, sage ich mal.
Inwiefern hat dir das denn schon mal was gebracht? Also würdest du sagen, an irgendeinem Punkt in deinem Privatleben oder deinem beruflichen Leben hast du tatsächlich einen Erfolg zu verbuchen, den du nicht zu verbuchen gehabt hättest, wenn du nicht versucht hättest, dir deiner selbst bewusst zu werden?
Kann ich bejahen. Also zum einen wird es mir natürlich reflektiert von Freunden und Verwandten, die einfach sagen, also irgendwie bist du anders, aber jetzt nicht schlechter als früher, die auch ganz oft meine Gedanken unbewusst aufgreifen und dann entsprechend selbst so handeln, was natürlich ein großes Kompliment ist, weil es einfach heißt, dass ich dann in den Punkten gar nicht so falsch liege. Und es hat mir eine mordsmäßige berufliche Perspektive gebracht, die einfach da heißt, wir gucken mal zweitberuflich, wie weit kann es gehen, und da ist halt auch natürlich das Thema, wie weit lasse ich mich entwickeln und wie weit entwickle ich mich selber, um wirklich mein volles Potenzial dann zu entfalten, um dann wiederum anderen Menschen ein bisschen Spirit mit auf ihren Weg zu geben, um denen auch ein bisschen was in ihr Hirn zu pflanzen, was gar nicht negativ sein soll, sondern einfach positive Manipulation. Wenn es denen hilft, dann hilft es ja im Allgemeinen der Umwelt ein wenig, und dann ist ja so ein Zweck des Lebens oder des Lebensabschnittes ist ja schon erreicht.
Die Hörsuppe ist ein Twitter-Account, schreibt gerade, letztlich ginge es um den Bullshit-Detektor. Ich spreche manchmal über einen Mechanismus in meinem Gehirn, den nenne ich Grütze-Detektor, okay. den ich benutze, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und der ist über die Jahre ist der wirklich sehr, sehr fein justiert worden. Also ich habe sehr feine Antennen dafür, dass mir jemand gerade Unsinn erzählt. Das und dadurch, dass er das jetzt gerade auf Twitter geschrieben hat, fällt mir ein, was glaube ich auch sehr wichtig ist, ist Meinungen von Tatsachenbehauptungen unterscheiden zu lernen. Und zwar sehr schnell Meinungen von Tatsachenbehauptungen unterscheiden zu lernen. Und Meinungen stets ernst zu nehmen. Und Tatsachenbehauptungen, sofern sie nicht jetzt Binsenweisheiten wie was, wenn man was loslässt, fällt es runter. Das, ne, das ist, leuchtet ein. Dass morgen die Sonne aufgeht, ist zwar nur eine Meinung, aber da kann man auch als Tatsachenbehauptung gelten lassen. Aber sobald jemand, also Meinungen grundsätzlich ernst zu nehmen und Tatsachenbehauptungen grundsätzlich erstmal zu überprüfen oder zumindest kritisch zu sein. Also zu fragen, wie kommst du dazu, dass diese Tatsache behauptest? Und in dem Moment, wo du das relativ schnell voneinander zu unterscheiden weißt, bist du auch sehr gut in der Lage, dich auf Menschen einzulassen, weil in dem Moment, wo du mir eine Meinung unterbreitest und sagst so, ich bin der Meinung das, kann ich sagen, okay, die höre ich mir an, ich muss nicht deiner Meinung sein, aber ich kann dich ernst nehmen in deiner Meinung. In dem Moment, wo du aber hingehst und sagst,
es ist Fakt.
Es ist Fakt, das ja sowieso, also jeder, der einen Satz einleitet mit Fakt ist, sagt garantiert keinen Fakt.
Ja.
Und falls er doch einen Fakt sagt, ist das Zufall. Das war jetzt übrigens eine Meinung, interessanterweise. Also Fakt ist so eine Sache, damit disqualifizieren sich die Leute ja schon selbst. Das ist ungefähr so, wie wenn sich selber einer Querdenker nennt oder sowas.
Genau.
Bei Tatsachenbehauptungen ist das so, also da gibt's dann eben so diese, ne, so diese irrationalen Sachen halt. Wir werden von einer Medienverschwörung kontrolliert. Das ist eine Tatsachenbehauptung, die eigentlich nur eine Meinung ist. Dann diese ganzen pseudomedizinischen Verfahren, Ohrenkerzen, ne? Was es da so alles gibt, was du so für teuer Geld beim Scharlatan dir kaufen kannst. Das sind halt alles Tatsachenbehauptungen. Ne? Die behaupten irgendeinen Umstand und sind nicht in der Lage, diesen Umstand zu belegen. So, und wann immer jemand nicht in der Lage ist, einen Umstand zu belegen, ist es wahrscheinlich Grütze, die er redet. Vor allem, wenn er nicht in der Lage ist, glaubhaft zu machen, dass sich der Umstand prinzipiell belegen lässt. Weil natürlich bin ich nicht in der Lage, mal schnell die Relativitätstheorie zu belegen. Aber sie ist prinzipiell belegbar. Das haben schon viele vor mir getan. So,
ja.
Solche Sachen. Ne? Gleichzeitig gibt es Leute, die sind der Meinung, dass die Relativitätstheorie nicht stimmt. Die wäre falsch. Die gäbe es nicht. Gibt's, kannst du mal, Einstein-Kritiker, kannst du mal googeln.
Das ist ein guter Hinweis.
Macht sehr viel Spaß, weil das sind eben auch alles keine Physiker, die das also auch mal nachrichten könnten. Und sie schreiben ins Internet, dass die Relativitätstheorie nicht stimmt. Und jeder, der sich mit der Relativitätstheorie beschäftigt, also ernsthaft beschäftigt, wird dir sagen, naja, ohne, also das Internet ist eigentlich ein handfester Beleg dafür, dass sie existiert, weil das Internet auf Basis, also in Teilen auf Basis der Relativitätstheorie funktioniert, insbesondere wenn es um Zeitmessung geht und solche Dinge. Also das glaube ich auch nochmal ganz wichtig, Meinung von Tatsachenbehauptungen zu unterscheiden und Tatsachenbehauptungen dann daraufhin zu überprüfen, ob sie prinzipiell belegbar bzw. prinzipiell widerlegbar sind. Und wenn sie das nicht sind, sind es halt auch allenfalls Meinungen, die dann verbrämt werden. So.
Okay.
So, daraus, ne? Also Leute ernst nehmen in ihren Meinungen, das ist glaube ich wichtig, weil dadurch kann man auch nur Sachen lernen.
Ja, mit Sicherheit, ja. Gut, also schon allein mit diesem Gedankengang hast du mir natürlich dann schon wieder ein bisschen geholfen auf dem Weg, den ich gehen möchte. Deswegen sage ich bis dahin erstmal herzlich Dankeschön.
Ja, ich danke für deinen Anruf.
Gerne.
Habe ich auch mal wieder über mich nachgedacht und wahrscheinlich unglaublich viel Unsinn erzählt. Aber kannst du dir ja mal überlegen und hinterher im Zweifelsfall nochmal anrufen, wenn wir wieder freie Themenwahl machen. Am zweiten Dienstag im Monat dann und sagen, hier, da hast du Unsinn erzählt, du Pfeife. Weil ich lasse mich auch gern belehren. Ich mache zwar nie den Eindruck, aber ich lasse mich echt gern belehren. Ich irre auch gern.
Wahrscheinlich nach der Sendung.
Nach der Sendung. Marcel, ich danke dir.
Ja, gerne. Ein ganz kurzer Hinweis noch. In der E-Mail, die ich geschrieben habe, ist noch so eine abschließende Frage mit enthalten. Wenn du da vielleicht darauf antworten würdest.
Wenn ich die E-Mail, wann hast du die geschickt?
Also die grundsätzliche Frage, ob ich deine E-Mail-Adresse haben könnte, gestern, und die E-Mail mit den Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, plus der einen, die ich ja noch nicht verraten werde, die heute. Und die wurde dann relativ fix auch weitergeleitet.
Ich sehe sie, ja. Alles klar, ich seh, du hast mir eine, ja genau, dein Nachname fängt mit L an. Die
genau,
sehe ich. Okay, die liegt hier, dann gucke ich da rein. Alles klar.
Super, danke.
Okay, ich wünsche dir was. Tschüss.
Danke auch, tschüss.
Und jetzt, obwohl es ja eigentlich ein Show-Opener sein soll, der zur vollen Stunde läuft, ja, ansonsten ist es unprofessionelles Radio, kommt jetzt der halbautomatische Ansager mit einer halbautomatischen Ansage.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Und
Enjoy.
Präsentieren.
Late Line. 0800 80 5 mal die 5. Heute mit Holger Klein.
Und einer freien Themenwahl. Holger Klein übrigens in Vertretung für den Kollegen Böhmermann, der in zwei Fernsehsendungen gleichzeitig ist und dann nicht auch noch Radio machen kann, weil der kann sich zwar teilen, aber nicht so sehr teilen. Außerdem hat er, glaube ich, Geburtstag und dann reicht es ja wohl, wenn man Geburtstag feiert und nicht noch Radio feiert. Vierter Donnerstag im Monat, freie Themenwahl 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Wer anruft, darf sagen, worüber wir reden, und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir darüber reden, weil das Abschweifen unser zweiter Vorname ist. Late Line, Abschweifen, Radio. Es geht weiter mit Kim aus Kiel. Hallo Kim aus Kiel. Kim?
Nee, Kim nicht.
Nicht? Warum nicht?
Nee, Björn eher.
Also Björn
eher. Ich bin noch nicht weiblich, das hätte ich mitgekriegt.
Björn, bist du denn Björn aus Kiel?
Ich bin Björn aus Kiel.
Na ja gut, dann halt Björn aus Kiel. Wie komme ich denn auf Kim aus Kiel?
Dann machen wir der weiter mit Björn aus Kiel.
Ja, der Einbeinige, der immer die Telefongespräche, aus dem immer die Anrufe annimmt, wenn ich eine Radiosendung mache, hat geschrieben, da wäre jetzt Kim aus Kiel. Aber gut.
Nee, Kim aus Kiel nicht. Aber ich habe eben das Thema gehört, allein sein.
Ja.
Und ich wollte mal meine Fassung. Ich habe das so aufgenommen. Ich bin gerade dabei, meine letzte Arbeit hier zu schreiben, bevor es morgen früh wieder losgeht. Und das hat mich auf einmal so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich habe ungefähr das Gleiche mitgemacht und dass ich einfach mal durchrufe.
Moment, du schreibst ich habe was nicht verstanden. Du schreibst gerade deine letzte Arbeit, bevor es losgeht. Was geht los?
Ich schreibe gerade meine Arbeit, ich mache gerade meinen Ausbilderschein. Ich habe so Step by Step jetzt innerhalb von den letzten 6 Jahren bin ich vom Auszubildenden zum Abteilungsleiter aufgestiegen.
Oho, nachdem du abgestürzt warst mal?
Nachdem ich abgestürzt bin, ja.
Wann hat das angefangen mit dem Absturz und wie?
Mein Absturz hat angefangen mit 17. Mit 17 ging es, also man kennt das ja aus der Jugend, dass man ganz normal hier und da mal was probiert und auf Partys geht und das mal anfasst. Ja, und irgendwann wurde das dann halt zum Alltag. Da musste man dann samstagsabends immer wieder los und bevor man dann los ist, hat man dann freitagsabends schon mal angefangen und hat auch schon mal die Nacht durchgezogen. So, und da man dann über die Woche nichts zu tun hatte, hat man das dann halt auch schon in der Woche gemacht. Und damit begann das dann eigentlich alles.
Was begann?
Drogenabsturz.
Was für Drogen?
Zuerst war es wie bei jedem Jugendlichen eigentlich mit Kiffen. Ich meine, das probiert heutzutage jeder mal aus. Ist ja eigentlich auch nichts Wildes dran, ja. Solange man sich da irgendwo beherrschen kann. Aber dann ging es rüber halt zu den chemischen Drogen.
Wie kam es dazu? Weil es wird ja immer es wird ja immer behauptet, Kiffen sei eine Einstiegsdroge in viel härtere Sachen. Ich behaupte ja, dass das nicht stimmt. Ich behaupte, dass das nur deswegen eine Einstiegsdroge ist, weil man die Kiffe illegal kaufen muss und bei dem, wo man die Kiffe illegal kauft, auch das andere Zeug rumliegt. Ich behaupte, weiterhin würde man Kiffen legalisieren, würde das nicht dazu führen, dass mehr härtere Drogen konsumiert werden.
Es würde nicht dazu führen.
Genau, behaupte ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Sehe ich ähnlich so. Ich denke mal, als Jugendlicher ist es einfach der Anhang, dass man sich irgendwo einfügen muss in der Gruppe. Weil man ist ja sehr, sehr im Gruppenzwang als Jugendlicher. Man möchte ja immer mitlaufen. Und wie gesagt, es fing damals an in der Diskothek. Dann hat man halt chemische Drogen zu sich genommen und hat gemerkt, man ist frei.
Was waren das? E oder Speed oder was?
Was waren das? Das war LSD, das waren ein paar Pillen, das waren ein paar Pappen, Pillen, die man sich dann rein und irgendwann war es eigentlich egal, was es war, Hauptsache es geht irgendwie rein.
Hauptsache
und
Kick, ja.
Ja, Hauptsache, man merkt es.
Auch sowas, wo ich auch immer wieder mir fürchterliche Schelte einhandle, wenn ich das sage, aber ich finde wichtig, dass man das sagt. Es macht Spaß. Es geht fast immer, oder immer sogar, es geht immer in die Hose irgendwann, aber bis dahin macht es auch immer wieder Spaß. Das ist das Gefährliche an Drogen. Und ich finde, wenn man über Drogen redet, muss man darüber reden, dass es auch Spaß macht und nicht so tun, als wäre das kein Spaß.
Nein, das wollte ich damit ja nicht sagen. Ja, das war ja auch irgendwo eine schöne Zeit.
Das ist eben das Schlimme. Wie gesagt, ich habe es selber hinter mir. Dass es keinen Spaß macht, das ist der Preis, den man dann irgendwann dafür zahlt. Es geht garantiert in die Hose. Aber bis dahin.
Das ist dann der Aspekt, den man dann erst eigentlich merkt, wenn es zu spät ist.
Genau.
Wenn es wirklich zu spät ist. Und wenn man dann versucht, von dieser Drogensucht runterzukommen, dann gerät man wieder in eine andere Sucht rein. Und das wäre dann die Alkoholsucht. Und die Alkoholsucht, dadurch, dass man den freiverkäuflich in Gesamtdeutschland bekommt, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist sie sehr schnell verfügbar und da kommt man dann ganz, ganz schnell rein. Und das macht den Körper kaputt.
Hast du gesoffen dann hinterher auch oder wieso?
Ja, ich habe jetzt muss ich lügen. Ich bin seit gut 10 Jahren alkoholabhängig.
Ja.
Ja, seitdem ich in meinem Job angefangen habe. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres bin ich trocken.
Cool. Na,
was heißt trocken? Also ich habe nichts mehr angefasst.
Das ist ja trocken.
Ja, es ist trocken.
Ja.
Man kann sagen, dass es trocken ist, aber man es ist immer noch schwierig, weil man hat, gerade als Mann hat man die Einstellung, alles klar, es ist Feierabend, man ist zu Hause, abends 1-2 Bier und dann geht's ins Bett.
Ja, kenne ich.
So, aus den 1-2 Bier werden 5-6.
Oh.
So, und aus den 5-6 werden irgendwann ein Kasten innerhalb von 2 Tagen.
Das
so,
ist...
und wenn es soweit ist, muss man die Notbremse ziehen. Und
ja, aber wie macht man das? Das ist ja das größte Problem. Man ist ja auch gerne Knülle. Das ist ja nicht, beim Alkohol ist es ja dasselbe. Das ist ja auch eine Droge. Macht ja auch Spaß irgendwo. Wie kriegst du es hin, zu sagen, so, jetzt ist aber mal, also an welchem Punkt hast du gemerkt und was hast du dann getan, als du es gemerkt hast, dass die Notbremse zu ziehen sei?
Jobverlust. Also ich hätte beinahe durch meinen Alkoholkonsum meinen Job verloren. Und dadurch, dass ich halt in der Gastro arbeite, bin ich natürlich immer direkt an der Quelle.
Ja.
Das heißt, du hast deine Bar und du brauchst dich nur einmal umdrehen und du hast alles da. Du kannst jederzeit zugreifen. Du fängst damit nicht morgens an, aber es ist halb abends so, wenn du, weiß nicht, irgendwelche Feierlichkeiten hast, etc. pp. Und die gehen länger und du musst eigentlich nichts mehr machen, außer ein paar Getränke zubereiten. Ja, dann kannst du auch mal Gas geben nebenbei. Ja, und da
du arbeitest an einer Bar?
Nein, ich arbeite nicht direkt an der Bar, aber wenn es halb sein muss und nirgendwo anders mehr was zu tun ist, dann arbeitest du halt auch an der Bar.
Ich weiß es nicht. Ich würde verrückt werden, glaube ich. Aber
es geht. Ich kenne es aus dem Elternhaus. Also ich glaube auch, das ist eine Vererbung. Ich hab's von meinen Großeltern, ich hab's von meinen Eltern. Mein Vater hat sich selber dadurch in den Tod gefahren. Meine kleine Schwester ist seit dem 5. Lebensjahr dadurch querschnittsgelähmt. Weil wir kennen ja alle die schönen alten Autos. Und wir kennen ja alle, in der Mitte von der Rücksitzbank hat man halt nur diesen Umschnaller, der über den Bauch geht.
Ja.
Und den muss man natürlich einstellen, damit er auch wirklich eng dran liegt.
Und wer macht das schon?
Wer macht das dauerhaft? Bei jeder Person zieht er an, zieht er auf? Nein. Die heutige Zeit ist viel zu bequem dafür.
Kannst du mit deinem Chef darüber reden?
Mein Chef, der hätte mich beinahe rausgeschmissen, weil ich seit knapp einem Jahr auf der Arbeit trinke.
Aber er hat dich ja nicht rausgeworfen. Das heißt doch, dass er immerhin zugänglich ist. Also er sagt, okay, du säufst nicht mehr, dann darfst du jetzt auch bleiben, oder wie?
Ja, das ist richtig. Also das Ultimatum ist, dass ich nicht mehr sauf, sonst ist sofort vorbei. Und man möchte das aber nicht zugeben gegenüber dem Vorgesetzten. Man gibt zu, dass man alkoholkrank ist, aber es ist in der heutigen Zeit so, dass man es immer alleine schafft.
Ja.
Das ist der Stolz in einem. Bin ich der Meinung.
Ja, es ist immer noch so, dass dieses alleine, also sobald man sich fremde Hilfe holt, das ist ja was für die Kranken, ne? Also seine Probleme löst man selbst, nur die Kranken müssen zum Arzt oder zum Therapeuten oder zum, also nur die Kranken müssen externe Hilfe haben. Alle Gesunden, die kommen selber dadurch und alle starken und alle.
Richtig, Hilfe von außerseits braucht man nicht, weil man schafft das Leben alleine.
Ja, und das ist halt echt ein großer Fehler, denke ich.
Das ist, ja, aber diesen auch erstmal zu begreifen, das braucht ja eine gewisse Zeit. Und da sind die meisten halt leider dabei, dass sie dann wieder sich abwälzen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, selber in der Familie erlebt. Ich möchte da nicht direkt jemanden ansprechen, aber bei mir in der Familie hat halt jemand 20 Jahre gebraucht, bis er gemerkt hat, er braucht Hilfe, fachliche Hilfe. Und auch das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Zusammen Haus aufgebaut etc. pp. Ist kurz dabei, das Haus zu verlieren. Und dabei hat die Person 7 Kinder, die in dem Haus groß geworden sind. Und das halb alles nur durch den Alkohol.
Das ist echt ein richtiges, also ich finde auch Alkohol, eigentlich müsste man eine Sendung über Alkohol machen. Alkohol ist eine solche Pest. Das ist auch so alles so unterm Radar, ne? Ich glaube, die zweithäufigste Todesursache ist irgendwie Alkoholmissbrauch, ne? Von so Substanzen. Also Raucher sind, die meisten Raucher sterben und danach das zweitmeiste sind, glaube ich, schon die Trinker, ne?
Bei Autounfällen und so weiter. Weil
nur Autounfälle sind minimal. Also Autounfälle sind eine niedrige vierstellige Summe im Jahr. Aber
ich habe es aber selber schon gehabt, dass ein Kollege von mir mit 2,7 Promille kontrolliert worden ist und die wollten eigentlich nur gucken, ob bei ihm alles okay ist. Die haben gar nicht zuerst gemerkt, dass er getrunken hat, weil er ganz normal gerade auf der Straße gefahren ist. Der hatte 2,7 Promille im Blut. Der hat aber schon so weit vertragen über die Jahre, dass er es selber gar nicht mehr gemerkt hat, dass das für ihn Normalzustand war.
Ja, klar. Aber also Autounfälle sind jetzt keine wirklich häufige Todesursache. Aber wenn du so guckst, ich glaube, also die letzten Zahlen sind ein paar Jahre alt, die ich da gesehen habe. Das war bei Rauchen, 140.000 im Jahr sterben, allein in Deutschland am Rauchen, an den Folgen des Rauchens. Und ich meine, es wären irgendwie knapp 80.000 an den Folgen des Alkoholkonsums gewesen. Und das finde ich schon enorm. Also an gesundheitlichen Folgen des Alkoholkonsums, ne? Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, Darm, diese ganzen Sachen.
Das ist
echt sehr, sehr viel und das ist ein echtes Problem, das wir komplett ausblenden als Gesellschaft. Komplett. Wir tun zwar immer so, als hätten wir das auf dem Schirm und alle tun so bewusst auf den Bierpackungen, auf den Bierdosen steht drauf, Bier bewusst genießen. Ja? Was das ist eine der lächerlichsten Sachen, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Weil,
aber du hast es ja heute mittlerweile schon in den Fernsehsendungen. Wie viel Bier darf man trinken? Man darf ein Bier pro Abend trinken, das ist noch gesund.
Also das Problem ist ja, das mag ja sein, dass das noch gesund ist, aber trink mal über ein Jahr lang jeden Abend ein Bier, dann hast du dich so sehr daran gewöhnt, jeden Abend ein Bier zu trinken, dass du trotzdem ein Alkoholproblem hast.
Wollte ich gerade sagen. Und dann bist du nämlich schon abhängig. Dann ist nämlich schon die Gefahr da, dass du gar nicht mehr merkst, dass es mittlerweile zum Alltag geworden ist, dass du konsumierst. Das ist nämlich das Schlimme an Alkoholsucht. Das ist so ein, wie gesagt, ich habe in der Familie, meine Großmutter ist dadurch gestorben, mein Vater ist dadurch gestorben. Und Gott hat sie selig, meine Mama lebt noch, wo ich auch noch ganz stolz drauf bin. Und wie gesagt, meine kleine 5-jährige Schwester ist halb durch den Alkoholkonsum von meinem Vater. Sie ist querschnittsgelähmt, sie kann nicht selber sprechen, sie hängt am Beatmungsgerät. Und eigentlich hätten die Ärzte gesagt, wenn meine Mutter keinen Einwand gehabt hätte, dass sie die Geräte abschalten, weil die sehen heutzutage keine Möglichkeit mehr, sie zu heilen. Also es ist eigentlich für sie
und
nur
trotzdem
ein.
Und trotzdem hast du das Trinken angefangen. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, oder? Also was für eine Macht das trotzdem noch hat.
Das Trinken war ja eigentlich die Ablösung, um von dem Alkoholkonsum wegzukommen. Von dem Drogenkonsum wegzukommen.
Ja. Das war aber ja es geht halt auch anders. Du hättest auch Sport treiben können, ne? Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also ich habe mit dem Drogen, ich habe schlagartig aufgehört. Von heute auf morgen habe ich aufgehört, Drogen zu nehmen. Zack, bumm. Keine Ahnung, wie ich.
Alles weg?
Noch ein, zwei Mal, also das war im Wesentlichen war ich auf Koks damals. Ja. Das hat mich auch richtig viel Geld gekostet, also es hat mich auch wirklich ruiniert. Damit habe ich von heute auf morgen aufgehört, schlagartig. Dann gab es noch so ein bisschen so eine kurze E-Phase, aber die war nicht so ernst. Also sie war ernst und heftig, aber nicht so, dass es mich noch weiter runtergezogen hätte oder so. Also im Grunde habe ich so, das war vielleicht ein Sommer, den ich gebraucht habe, um komplett damit aufzuhören und wo ich auch nicht in irgendeine andere Abhängigkeit reingerutscht wäre.
Ja, aber was war denn das Ausschlaggebende?
Das Ausschlaggebende?
Alles klar, ich höre jetzt auf.
Das Ausschlaggebende war, dass ein Freund von mir, mir zum richtigen Zeitpunkt die Frage gestellt hat, warum ich das denn eigentlich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, macht doch Spaß, Alter, ey, was soll denn das? Und er meinte, nee, dass das Spaß macht, weiß ich, aber warum machst du das? Und das hat mich, ich weiß gar nicht, wie lange ich darüber nachdenken musste, wahrscheinlich denke ich heute noch darüber nach, warum. Ja. Das hat mich aber schlagartig davon weggebracht, weil in dem Moment ich irgendwas erkannt habe, dass ich nämlich nach irgendwas suche in diesem Konsum.
Ja, aber das ist ja das Wichtige im Leben, dass man dann irgendwo Freunde, Bekannte hat, die einen aufwecken. Bei mir war es nämlich zum Beispiel der Abgang vom Drogenkonsum, dass mein Sohn geboren worden ist. Wo ich dann gesagt habe, alles klar, du hast jetzt Verantwortung übernehmen, du hast einen kleinen Goldschatz, kannst du nicht so weitermachen. Weil du hast es halt selber gesehen, ich habe zwei große Geschwister, die sind völlig abgestürzt damit. Die sind dann später auf Drogen, sind sie auf die Reeperbahn und haben alte Omis die Handtaschen geklaut, damit sie sich weiter finanzieren können und. Und da habe ich dann gesagt, als mein Sohn geboren worden ist, stopp. Bis hierhin war die Jugend schön, es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist Stopp. Mhm. So, aber dann war das Verlangen nach was anderem. Und dann fing der Alkoholkonsum an.
Kommen wir mal ein bisschen von den Drogen weg. Also du bist abgestürzt. Dann fing der. Wie alt warst du, als dein Sohn geboren wurde?
19.
19. Du hast also 2 Jahre auf Drogen durchgehangen. Das kann man noch irgendwie gerade abfangen, wenn man dann zur Vernunft kommt. Du bist aber nicht wirklich zur Vernunft gekommen, sondern hast Saufen angefangen.
Ich habe das richtig.
Und trotzdem aber eine Ausbildung gemacht.
Ja, du musst ja irgendwas machen. Du musst ja deinem Sohn irgendwas bieten können, ne? Du musst ja, ich habe 1,5-2 Jahre von Hartz IV gelebt. Ich habe gesagt, ich möchte das nie wieder machen. Ich habe damals liefen diese Richtershows. Ich habe nach einem Monat habe ich den Fernseher aus dem Fenster geschmissen, weil du diese, Entschuldigung, Scheiße, nicht mehr sehen konntest im Fernsehen. Weil das Fernsehen verblödet dich und dann habe ich irgendwie gesagt, du musst was machen. Und wie gesagt, du willst deinem Kind was bieten, Ausbildung. Und danach ging es halt weiter. Neue Stadt, neues Glück, Ausbildung beendet, einen festen Job gehabt. Ja, und dann ging es dann weiter hoch. Dann ging es dann weiter hoch als stellvertretender Abteilungsleiter und dann weiter als Abteilungsleiter. Und dann hast du gedacht, alles klar, du hast alles im Griff. Du hast deinen Job, du hast es geschafft, dass du ganz oben bist. Ja, und dann hat man sich gehen lassen.
Wie sieht denn das aus, sich gehen zu lassen?
Der Laden läuft und ja, du kannst dir nebenbei die Hulle vollhauen.
Was für ein Laden ist es?
Es ist, ja, wie gesagt, ist ein Restaurant, ist ein sehr, sehr schöner Laden, ist auch ein sehr gehobener Laden. Und solange man nichts von dir weiß, was du privat machst, ist auch alles okay. Mhm. Ist auch alles gut. Nur, wie gesagt, in der heutigen Gesellschaft ist, sobald du alkoholkrank bist, halten die Menschen Abstand von dir. Weil es ist ja eine Krankheit. Und die meisten Menschen können leider damit nicht umgehen. Die sagen dann, alles klar, der ist alkoholkrank, der ist ein Säufer, der hängt in seiner Freizeit irgendwo auf der Straße rum. Möchte ich nicht. Und dann fing es nämlich an mit dem Alleinsein.
Da hast du dann außer Arbeiten und nach Hause kommen, trinken, nichts anderes mehr gemacht?
Ja, kann man so sagen. Also in der Gastronomie arbeitest du ja viel. Du arbeitest 10, 12, 14, 16 ja. Stunden am Tag. Und da bist du abends nach Hause, hast dir den Kopf vollgesoffen, um das alles zu verarbeiten, weil ich dann 150 Kilometer entfernt von meinem Sohn gewohnt habe, weil ich mich dann auch irgendwann von seiner Mom getrennt habe. Und dann hast du den Kopf vollgesoffen und dann bist du morgens wieder aufgestanden und warst froh, wenn du aus der Dusche raus warst, weil du dann wieder einigermaßen klar warst. Und so ging das Ganze dann weiter. Und irgendwann hast du dann auch schon mal sonntags morgens gesagt, wenn es zu einer Veranstaltung Sekt gab und es war irgendwas über, alles klar, da stehen noch 2 Gläser Sekt, dann, ja, hier ist kein Mitarbeiter, dann kipp dir das Zeug mal rein, bevor du das wegschmeißt.
Hast du das in den Momenten, in denen du dir dann die 2 Gläser reingekippt hast, begriffen, was du da tust? Oder hast du das einfach nicht? Okay.
Nein. Ich glaube, das begreift man dann nicht mehr. Dann ist es einfach nur so, okay, ich habe wieder ein bisschen Alkohol im Blut, es geht mir wieder besser.
Aber wie kommt es, dass die Bedrohung mit dem Arbeitsplatzverlust dich dann doch wachgerüttelt hat, also zur Vernunft gebracht hat, weil genauso gut hättest du ja auch sagen können, was ist ein Arschlochchef, ey, ich habe da überhaupt kein Problem, ich mache meine Arbeit doch gut.
Weil ich selber 2 Jahre unter Hartz IV gelebt habe und ich habe mir gewisse Träume verwirklicht mit meiner Arbeit. Ich habe mir ein schönes Auto gekauft, ich habe in meinem Leben was erreicht. Ich wollte schon immer irgendwo hoch hinaus. Ich wollte nicht irgendwo immer Angestellter bleiben. Ich habe innerhalb von 2 Jahren 2 Beförderungen bekommen und habe da knapp 80% meines Nettoeinkommens gesteigert. Und das ist dann schon eine Steigerung. Und wenn du dein Nettoeinkommen steigerst, dann hast du auch irgendwie Qualitätserwartungen an dein Leben. Und das steigert sich ja ganz normal. Wenn du mehr Geld verdienst, dann gibst du auch mehr aus, weil du eine höhere Lebensqualität hast. Und die wollte man dann natürlich halten. Und dann kommt halt noch so eine kleine Sache dazu, dass das der Vater gestorben ist von dir und das Haus halt noch nicht ganz abbezahlt ist, was deine Eltern damals aufgebaut haben. Und da musst du dann auch noch mithalten. Und dadurch darfst du deinen momentanen Job nicht verlieren. Vor allen Dingen nicht dieses Gehalt, was du momentan verdienst.
Was unternimmst du denn, um trocken zu bleiben?
Was unternehme ich, um trocken zu bleiben?
Anonymer Alkoholiker, regelmäßiger Therapeutenbesuch, irgendwie sowas?
Gar nicht. Ich spreche mit meiner Mama. Ich spreche mit meiner Mama, seitdem ich 13, 14 bin, über sämtlichen Alkohol- und Drogenkonsum. Also wenn ich mal irgendwann irgendwo Drogen konsumiert habe, ich habe das immer meiner Mama gesagt, damit sie auf mich aufpasst und weiß, auf welchem Level ich bin, dass ich das nicht übersteige. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter.
Ja, bei mir ist das ähnlich und bei mir ist das damals, waren es damals auch meine Eltern, die mich aus dem Gröbsten rausgezogen haben, die mir da rausgeholfen haben, wo ich auch zuerst hingegangen bin und gesagt habe, Leute, ich habe ein Problem und alleine schaffe ich es nicht. Vielleicht ist das eigentlich auch mal ganz interessant. Also ich so alle, die ich so im Bekanntenkreis habe, die auch mal mehr oder weniger abgestürzt sind, haben darüber auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern aufgebaut. Das ist ganz witzig.
Ja, das ist auch wichtig. Du brauchst eine Verbindungsperson.
Ja, du brauchst deine Familie halt.
Ne? Du brauchst deine Familie. Ja, richtig. Du brauchst deine Familie. Du brauchst einen Halt. Und wenn du halt jeden Tag am Arbeiten bist und abends am Saufen bist, dann hast du halt auch keine Freizeit mehr. Und wenn du frei hast und dir morgens schon die Kante gibst, dann hast du auch keinen Bock mehr rauszugehen. Beziehungsweise wenn du dann ein schönes Auto vor der Tür stehen hast, hast du auch keinen Bock rumzufahren. Vielleicht kommt die Polizei und erwischt dich, dann ist vielleicht noch der Führerschein weg, den du auch für deine Arbeit brauchst. Ja, und dadurch sind dann halt auch die Freunde auf der Strecke geblieben.
Was kann Freddy daraus lernen, der vorhin angerufen hat? Der ist 34 Jahre alt, ist abgestürzt und gerade erstmal hat er sich selber am Schopfe aus dem Sumpf gezogen, ist aufs Dorf gezogen.
Ja, ich wollte Freddy einfach nur damit zeigen, dass das nicht nur auf dem Dorf wohnen und Hartz IV bekommen allein sein bedeutet, sondern halt, dass man auch sagen kann, man hat aus der Jugend hat man es geschafft, Ausbildung zu machen, jetzt Abteilungsleiter zu sein, mit 28 irgendwo ganz oben aufgestiegen zu sein. Es ist trotzdem ist man alleine. Das geht jetzt nicht für alle Schichten, aber ich glaube, es laufen mittlerweile ganz, ganz viele Menschen draußen rum, die alleine sind, die Probleme haben, draußen auf der Straße einfach mal Menschen anzusprechen, weil die heutigen Medien sagen uns, geh ins Internet, klick dich auf die und die Internetseite und da findest du dann deinen Traumpartner, da findest du dann Freunde. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Facebook. Ich meine, wie oft steht da irgendwo in irgendeiner Ecke Freunde finden, der und der gemeinsamer Freund. Wie viele Freunde hat man bei Facebook, mit denen man eigentlich gar keinen Kontakt hat?
Das muss man ja nicht tun, ne? Also es zwingt einen ja keiner dazu, irgendwie da 350 oder 3500 Facebook-Freunde zu haben. Das würde ich auch nicht überbewerten. Also ich glaube, dass das Internet sehr gut ist, um nicht alleine sein zu müssen und um der Einsamkeit zu entgehen. Das kann das Internet leisten. Das kann es aber auch nur da leisten, wo man sich genauso auf Menschen einlässt, wie man sich auch in der Kneipe oder im Sportverein auf Menschen einlässt. Wenn man natürlich tausend Kontakte bei Facebook hat. Ja, also das sind halt, es ist auch nichts anderes als ein Bekanntenkreis, den man da hat, auf den man sich möglicherweise auch nicht unbedingt verlassen kann, wie auf seinen normalen Bekanntenkreis auch. Es gibt eben einen engen Freundeskreis, dann gibt es so diesen weiten Bekanntenkreis, da kennt man einen, der kennt einen, da kannst du vielleicht mal anrufen, aber von dem kannst du nicht unbedingt Hilfe erwarten. Und ähnlich funktioniert das bei Facebook auch. Wenn du dich aber auf einen engen Kreis, auf einen kleinen Kern von Menschen, die du im Netz auf irgendwelchen Wegen kennengelernt hast, einlässt und die auch an dich ranlässt, dann funktioniert das mit der Freundschaft genauso wie im sogenannten realen Leben auch, weil es nämlich in Wirklichkeit keinen Unterschied zwischen dem realen Leben und dem Internet gibt. Das ist auch einfach nur eine Verlängerung deines Armes, dieses Netz. Es ist nur ein Werkzeug. Und wenn ich mir überlege, wie es damals war, als ich nach Frankfurt gezogen bin, da habe ich das Internet benutzt, um meinen Freundeskreis mitzunehmen und meinen Bekanntenkreis mitzunehmen. Und ich hatte immer meine Leute um mich herum, weil es das Internet gab. Also ja, da lasse ich auf das Netz, lasse ich nichts kommen, was das angeht.
Hast du aber diesen Freundeskreis auch gehalten?
Natürlich.
Als du damals umgezogen bist?
Natürlich. Ich hab meinen realen Freundeskreis gehalten. Ich habe im Netz neue Leute kennengelernt, die auch heute noch bei mir sind, mit denen ich zum Teil sehr eng befreundet bin mittlerweile. Weil nämlich, wenn du stets und ständig was von den Leuten liest, was die so schreiben, wenn sie was denken, dann bist du viel schneller in der Lage, auch einzuschätzen, was für Menschen du vor dir hast. Ja, als wenn du jemanden irgendwie einmal die Woche mittwochsabends beim Essen oder beim Trinken oder beim Billardspielen oder so siehst, das ist dann nochmal was anderes. Das dauert dann halt länger. Ja. Und so kann ich, wenn ich, weiß ich nicht, es ist ja meistens das so ein Weg, der geht ja so Freund eines Freundes. Ne? Du kennst einen, der kennt einen und den lernst du dann kennen. Und das passiert im Internet eben auch. Und da kannst du dann aber, nur weil du den kennengelernt hast, kannst du dir schon durchlesen, was der so alles schreibt, was für Bücher der liest, was für Gedanken der denkt, was für Meinungen der hat.
Aber geht dieser Schritt dann auch weiter? Geht dieser Schritt dann auch weiter, dass du ihn im echten Leben
Na sicher geht das weiter. Und selbst wenn nicht, wo ist das Problem?
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also das Problem bei mir persönlich ist, ich bin damals 30 Kilometer südlich von Hamburg, da bin ich halt aufgewachsen, bin ich dann halt hier hochgezogen nach Kiel wegen der Arbeit und ich habe gemerkt, schlupp, auf einmal war der Freundeskreis weg. Weil du halt nicht mehr jeden Tag da warst. Du konntest nicht mehr jedes Wochenende was mit denen unternehmen oder halt einfach mal abends nach der Arbeit sagen, alles klar, ich komme vorbei, wir machen was. Sondern durch diese Entfernung und dadurch, dass man nur noch über das Internet Kontakt hatte, ist das bei mir ganz, ganz doll geschwunden. Und damit habe ich mittlerweile dann auch Probleme gekriegt, Leute irgendwo neu kennenzulernen, anzusprechen, mit dem was zu unternehmen. Also ich bin von diesem Medium Internet, bin ich ganz ehrlich gesagt nicht so positiv begeistert. Ich habe da eine ganz andere Einstellung, gerade was dieses Facebook und etc. angeht. Ich meine, ich bin auch jeden Abend on. Ich bin da auch, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde bin ich drin und guck, was machen die engsten Verwandten, Freunde, die man dann halt noch so hat. Ich meine, wie definiert man Freunde?
Weiß ich nicht, wie definiert man Freunde? Ich glaube, du hältst dich viel zu sehr an diesem einen Wort Freunde fest, das die Marketingabteilung von Facebook dahin geschrieben hat. Ich würde das nicht tun an deiner Stelle. Ich würde diese Leute nicht als Freunde und ich würde auch das Wort Freunde nicht benutzen, sondern ich würde einfach mal Bekannte sagen. Das trifft das viel, viel besser. Und irgendwann werden aus Bekannten, das ist eigentlich immer so, irgendwann werden aus Bekannten vielleicht mal Freunde.
Ja,
aber da darfst du es natürlich nicht drauf anlegen. Das ist genauso wie in der Kneipe. In der Kneipe lernst du einen kennen, wenn du den irgendwie gut findest und dir denkst, mit dem wäre ich gern befreundet und du gehst ihm auf den Sack, weil du mit ihm befreundet sein willst und du kommst immer näher, obwohl der vielleicht gar nicht so viel näher haben will, dann wird der nicht dein Freund. Und genauso ist es bei Facebook auch. Du hast bei Facebook eine Handvoll Bekannte und möglicherweise werden irgendwann irgendwie Freunde daraus. Nur musst du, denke ich, die veränderten Kommunikationsbedingungen, die sowas wie Facebook beispielsweise mit sich bringt, denen musst du Rechnung tragen. Es ist halt keine unmittelbare 1:1 Kommunikation, die da stattfindet, sondern du schreibst dein Profil voll, die schreiben ihr Profil voll und ab und zu verlinkt man einander. Ne? Verlinkst du die Inhalte von ihm bei dir, er bei deine Inhalte bei sich und so kommt man sich dann näher. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Ich bin genauso fest davon überzeugt, dass Facebook das Reich des Bösen ist im Übrigen. Ja? Also das ist ein riesengroßes Unternehmen. Das ist so fett, wie man nur fett sein kann. Und die wollen mir was schenken. Das glaubst du doch im Leben nicht. Ne? Also die haben nichts zu verschenken, sondern du bist die Ware. Ne?
Das ist ja heute mittlerweile überall so.
Wenn du für die Ware nichts bezahlen musst, bist du die Ware. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und das finde ich auch nicht gut. Ich finde, man sollte da was gegensetzen. Und ich finde, dass es sogar Institutionen gibt, die das tun können. Aber wir wollen ja jetzt nicht groß agitieren. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Facebook da macht, also die veränderten Kommunikationsgewohnheiten, die veränderten, dass das eine Veränderung in der Art, wie wir zusammenleben, wie wir Gesellschaft haben, betreiben, wahrnehmen, wie wir Öffentlichkeit auch bilden. Ich glaube, dass das was Gutes ist und dass das hilfreich ist. Ich kenne genug Leute, die ohne diese Dinge, ohne diese Werkzeuge wie Facebook oder Twitter oder ein Weblog, die ohne diese Werkzeuge im Keller sitzen und überhaupt gar niemanden haben würden. Diese Leute sind rausgekommen dadurch und haben Gleichgesinnte gefunden. Man muss nur, und das denke ich ist wichtig, den veränderten Bedingungen Rechnung tragen und darf nicht die alten Kommunikations- und Gesellschaftsbedingungen versuchen, auf diese neuen Begebenheiten zu übertragen, weil die Metaphern, die wir benutzen, die funktionieren da halt nicht mehr. Ein Chat ist was anderes als ein Telefongespräch oder eine Kneipe. Ne? Und ja, das müssen wir lernen. Wir befinden uns mittendrin in einer Revolution. Das muss man sich immer wieder klar machen. Wir sind mittendrin in einer Revolution, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und vom Inneren einer Revolution aus ist es immer extrem unübersichtlich. Darum kommen so komische Sachen, darum kommen so komische konservative Politiker und die Plattenindustrie und irgendwer und will uns sagen, wie wir zu denken und zu handeln haben und so. Und es fühlt sich falsch an und wir können aber nicht sagen, warum. Und die einen nennen die anderen Internetausdrucker und dann kommen die anderen und sagen wieder, das sind die Computerfreaks. Das ist halt alles Quatsch. Das sind alles Menschen.
Aber läuft diese Revolution heutzutage nicht einfach zu schnell?
Das ist doch keine Frage.
Weil ich hab momentan das Gefühl, es ist nicht so schnell. Es ist egal, ist, ob beruflich oder privat.
You oder can't man, stop it.
Es läuft vorbei.
Du kannst es. Das ist so, mag ja sein, dass dir das unbehaglich ist. Ja? Aber deal with it. Lern damit umzugehen, weil du es nicht verhindern oder verlangsamen kannst. Niemand kann das. Dazu ist das Ding viel zu groß. Du kannst für dich eine Nische finden, du kannst sagen, ich möchte das langsamer haben. Ich beispielsweise benutze Facebook nicht, ich habe da einen Account, damit ich da einen Account habe, damit nicht irgendjemand hingeht und sagt, so, ich gebe mich jetzt für einen Holgi aus. Ab und zu schreibe ich da mal rein, wenn ich irgendwie einen Podcast gemacht habe, dass ich einen Podcast gemacht habe. Aber ich logge mich bei Facebook praktisch nie ein, ja, weil mir das auf den Sack geht. Ganz einfach. Ich weiß damit zu wenig anzufangen, also benutze ich es nicht, sondern benutze halt andere Möglichkeiten der Kommunikation. Ich habe meine Webseite, da schreibe ich Sachen rein, ich mache meine eigenen Podcasts, da rede ich Sachen rein und ich habe Twitter, da kippe ich meine Gedanken und meine Albernheiten rein.
Ja.
So muss jeder, denke ich, aus dieser Fülle von Möglichkeiten, die diese Revolution gerade bietet, das rauspicken, was für ihn gerade das Sinnvollste ist. Und wenn das für dich Facebook nicht ist, dann musst du vielleicht was anderes machen. Dann musst du vielleicht auch deine Unzufriedenheit irgendwo anders rausschreien. Ja? Und auf diesem Wege Leute zu finden, die vielleicht ähnlich unzufrieden sind, um mit denen was Neues entstehen zu lassen. Weil das ist nämlich auch ein Teil dieser Revolution. Wir sind nicht mehr an alte Strukturen gebunden. Wir können aus dem Stand was Neues entstehen lassen. Und das ist, ich glaube, dass das einen sehr, sehr großen Wert hat.
Ja, aber ich glaube, wir haben ein paar mehr, die in Deutschland mit dieser Situation nicht zurechtkommen. So wie Wolfgang vor uns. War das Wolfgang?
Nee, Wolfgang hatten wir heute keinen.
Der aus der Stadt wieder aufs Dorf gezogen ist.
Freddy war das.
Freddy, genau, Freddy. Freddy sagte das ja auch. Aus der Großstadt und wieder rein. Der konnte in der Großstadt auch nicht mehr rumlaufen und irgendwelche Leute ansprechen. Der hat dann auch von 16-, 18-jährigen Mädels erzählt, die halt so auf der Straße nicht ansprechen kann.
Ja.
Ich meine, das ist ja klar.
Im Internet kannst du die ansprechen. Ist doch super. Im Internet kannst du die ansprechen, weil du nämlich nicht als, wie alt bist du, als 28-jähriger Mann ein 15-jähriges Mädel ansprichst, sondern weil du einen Gedanken äußerst und da jemand ist, der deinen Gedanken teilt. Und es ist erstmal vollkommen Schnurz, wie alt man ist. Es ist vollkommen Schnurz, was für einen sozialen Hintergrund man hat. Es ist vollkommen Schnurz, was für einen gesellschaftlichen Status man hat. Da bist du erstmal nur ein Wort.
Aber ist das die richtige Richtlinie?
Wie Richtlinie?
Die neuen Kontakte heute übers Internet zu finden?
Was heißt denn Richtlinie? Wer sollte denn hier Richtlinienkompetenz haben, um zu bestimmen, was richtig und falsch ist? Es ist, wie es ist. Da gibt's kein richtig und kein falsch.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, man muss mit der Zeit mitlaufen, hast recht.
Ja, man muss noch nicht mal, man läuft mit der Zeit mit. Also man muss, unterstellt immer, dass man was dagegen tun könnte, aber ist halt nicht so.
Stimmt, also es ist halt, also... Irgendwo ist man gebunden.
Und das ist, ich weiß, das ist anstrengend. Ja? Und je älter man wird, desto anstrengender wird es auch. Aber mittel- und langfristig, denke ich, ist es immer noch die beste Strategie, das zu umarmen, was da kommt, und zu gucken, wie kann ich denn eigentlich das Beste draus machen. Weil verhindern kannst du es sowieso nicht. Wir haben uns in den 50er Jahren für elektronische Datenverarbeitung entschieden. Und seitdem läuft das Ding. Und alles, was jetzt gerade passiert, ist eine Folge der elektronischen Datenverarbeitung.
Und es läuft gut.
Ja, naja, ja, nein, jein. Für mich läuft's gut, für dich gerade nicht so gut. Vielleicht, weil du noch nicht die Nische gefunden hast, in der du es für dich gut laufen lassen könntest. Und mit diesen weisen Worten, ja, mit dieser Predigt, entlässt Pfarrer Holgi dich in die Nacht.
Dankeschön.
Weil ich würde nämlich gerne dringend noch mit Klaus sprechen und ich habe nur noch ein paar Minuten Zeit.
Gerne, gerne. Ich möchte noch kurz einen Gruß an Ole loswerden und dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
Ein Gruß an wen?
Ein Gruß an Ode.
Ach so, nee, der grüßen darfst du nicht. Der Grüße ist der Feind des Hörers. Nimm das sofort zurück.
Okay, ich nehme das zurück.
Ich wünsche dir gute Nacht.
Schönen Abend noch.
So, und jetzt ist dran der Klaus. Hallo Klaus.
Hallo, hallo.
Aus Stralsund.
Jawohl.
Und ich lese hier, du hast ein Weglaufhaus gegründet.
Ich habe es nicht, aber es steht hier. Ich helfe damit.
Ach so, was ist denn ein Weglaufhaus?
Ein Weglaufhaus ist ein Haus.
Ist es da so scheiße, dass alle weglaufen
können oder versuchen hinzulaufen, die nirgendwo im Grunde klarkommen? Also als da wären die herkömmlichen Einrichtungen, kann man alle aufzählen. Penne.
Was? Orca, Penne? Oh. Nimm mich mit und lass mich auch mal was sagen. Ja, easy. Aber entspann dich bitte.
Okay, ich bin da.
Gut, danke. Nochmal, was sagst du, die also, normalen Einrichtungen? Penne, was ist das?
Also ich habe ein anderes Wort für Schule gesagt. Also
ach so,
wo es Probleme gibt mit Schulzwang.
Menschen, also junge Menschen laufen von der Schule weg?
Ja, natürlich. Leute schwänzen normalerweise, aber beim Schwänzen werden sie meistens aufgegriffen und haben dann fürchterliche Dinge am Hals. Als da wären zum Beispiel Jugendamtsmeldung, Bußgeld, sogar Knaststrafen, Eltern werden angezeigt oder müssen zahlen. Psychiatrisierung mit Folgen, also die gar nicht absehbar sind. Und da gibt's eigentlich im Grunde gar nichts, wenn man das nicht will. Also wenn einen keine 10 Pferde in der Schule bekommen, tja, was macht man?
Man rennt weg.
Ja, man wird für krank erklärt im Grunde. Im Grunde wird man für krank erklärt.
Naja, man rennt vor allen Dingen weg.
Ne? Erstmal weg und dann natürlich mit allen Gefahren, die da auf dich lauern, weil einfach weg und so, ja wohin? Und was gibt's dann für Perspektiven? Dann sind wir genau da, wo es jetzt in den letzten Themen drum ging, auf der Straße. Und auf der Straße ist dann auch nicht immer so zuckermäßig, wie es vielleicht klingen mag. Aber es gibt eben Leute, die möchten gerne auf der Straße bleiben. Und es wird alles versucht, die Leute von der Straße zu holen. Aber meistens in unfreiwillige Einrichtungen. Und naja, nun ist dieses Weglaufhaus mehr so eine Freiwilligkeitsrevolution. Also das heißt, man bietet Plätze an, wo die Leute hinkommen und bleiben können, solange sie wollen. Ohne dass man eben Polizei einschaltet oder ohne dass man Sozialarbeiter oder Psychologen einschaltet und die Leute gleich verrät. Man versucht halt den Leuten soweit zu einer Legalität zu verhelfen, solange wie sie es in dem Projekt halt aushalten.
Wenn du sagst, ihr schaltet keine Sozialarbeiter ein, seid ihr denn auch keine Sozialarbeiter oder seid ihr welche und tut nur so, als wärt ihr keine? Warum ist das ein Schimpfwort?
Eines unserer schlimmsten Schimpfwörter, die es gibt.
Wer seid ihr denn dann?
Ja, es sind also fast alles Betroffene von der Straße. Leute, die sich von der Straße irgendwie zusammengefunden haben. Es hat mal angefangen und jetzt sind es halt mehr. Und das sind alle Leute, die alle voll die üblen Erfahrungen mit Pädagogen und diesem ganzen, naja, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken.
Den Leuten, die alles gut meinen, aber vieles nicht gut machen.
Naja, das sind halt Machtverhältnisse, ja. Also es geht um Kohle, es geht um Psychologie, um Diagnosen, um Einordnung, um Ausgrenzung, um, naja, so eine schleichende Euthanasie ist das im Grunde.
Naja, entspann dich. Ja, aber Euthanasie will ich hier nicht hören, weil das Unsinn ist.
Ich halte mich zurück. Nein, es ist wirklich eine Auslese. Es ist eine Selektion, eine knallharte Selektion von Leuten, die nicht tauglich sind für das System. Mehr ist
das
nicht.
Das ist unser gesamtes sozioökonomisches System, das ist auf Ausgrenzung angelegt. Ja, das ist schon richtig. Also das merkt man ja auch. Das hast du ja auch im Schulsystem, ist das ja auch schon angelegt, dass du dieses Dreigliedrige, da wird direkt eingeordnet. Das ist da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren.
Okay.
Ich will nur sowas wie Euthanasie will ich nicht hören, weil das ist nun wirklich gerade. Also ihr seid, ich verstehe das richtig, ihr seid, ja, aber provozieren muss man nicht.
An dem Wort festbeißen, weil das ist mit zu vielen negativen Historien.
Darf ich dir mal eine Frage stellen?
Falsch gewesen, okay.
Ihr seid also eine Selbsthilfegruppe im Grunde, die eine Einrichtung gegründet hat.
Ja, was heißt eine Einrichtung? Eine Kommune halt.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das ein ganzes Mietshaus, das ihr gekauft habt? Oder?
Es ist ein Haus, quasi in Beschlag genommen wurde. Es ist ein super geiles Haus, großes Haus mit einem großen Gelände, mit ganz viel Platz. Aber der Platz ist eigentlich genutzt für das, wovon wir leben, nämlich Bücher. Also wir haben über 100.000 Bücher im Haus. Und wir sortieren die Bücher so gut wir können, stellen ein paar Bücher ins Netz und verkaufen die hier im Wald. Und ums Gelände rum stehen halt Bauwagen und in jedem Bauwagenzimmer hockt einer mindestens. Und so ist das wie eine richtig kleine Wagenburg schon im Entstehen. Und
ihr seid ein richtig großer, halt, ein großer Bauwagenplatz.
Ja, das ist so ein bisschen bauwagenmäßig so. Ja, cool. Aber nicht ganz so bauwagenmäßig, wie es bekannt ist von den Wagenplätzen, sondern es ist eigentlich, das Haupthaus ist halt die Kohlequelle, der Gemeinschaftsraum, die Küche. Man kann auch in den Ecken pennen zwischen den Büchern, es ist also ganz locker.
Wem gehört das Gelände?
Das Gelände ist so ein altes DDR-Relikt, das ist im Grunde unklar. Es ist jemand, der hat bislang also alles toleriert und naja, jetzt gibt es ein bisschen Probleme, weil er Miete will. Aber das ist so ein bisschen Streitfall, so ein juristischer Streitfall, da bräuchte ich zwei Sendungen, um das zu erklären.
Ja, nee, die haben wir nicht, da haben wir nur ein paar Minuten für. Okay. Wie viele Leute seid ihr, die das Ding betreiben?
Wird nicht bekannt gegeben normalerweise, aber mehr als eine Handvoll ist es nicht. Also ich zähle jetzt mal nur die Aktiven.
Ja.
Aber es ist doch eine riesen Anruflein da. Es rufen sehr viele Leute an mit Problemen, hauptsächlich Jugendamtsgeschichten. Also die Leute sprechen mittlerweile nur noch von Kinderklau. Es gibt wirklich hunderte von Verfahren, die beim Europäischen Gerichtshof liegen für Menschenrechte. Das ist Jugendamt ist auch schon verurteilt worden, Deutschland ist auch schon verurteilt worden, wie diese Sache mit den Heimen und den Jugendämtern läuft zurzeit. Dann gibt es diese Psychiatrie-Wegläufer.
Ja.
Es gibt Leute, die einfach nur von der Straße davon hören.
Das wäre jetzt auch die Frage.
Es gibt alte Leute, die aus dem Altenheim abhauen.
Wie hören die Menschen überhaupt von euch? Also ihr macht ja keine Werbung, verteilt ihr Flyer? Nee.
Das meiste ist Mundpropaganda, aber es gibt ab und zu mal, wenn man Glück hat, auch mal einen positiven Artikel, aber da muss man schon sehr drum kämpfen, dass man mal einen positiven Artikel hat. Oder sowas wie jetzt zum Beispiel die Sendung.
Habt ihr irgendwie eine Telefonnummer, die man sich leicht merken kann? Ja, oder eine E-Mail, irgendwas, was man sich leicht merken kann, dass man sich das auch rumspricht?
Man muss nur wissen, Bücherwaldhaus.
Ja.
@web.de.
Bücherwaldhaus.
Genau, ein Wort.
Und wie stelle ich mir das vor? Also die Leute kommen dann irgendwann steht einer bei euch im Wald, weil er gehört hat, fahr mal nach Stralsund.
Ja, okay, dann wird nicht groß erstmal gefragt, sondern erstmal werden die Leute natürlich aufgenommen und dann, wenn sie sprechen wollen, sprechen sie und wenn nicht, dann dauert das halt ein bisschen. Und naja, es ist halt einfach so, dass meistens auch noch ein paar Tiere im Anhang sind, also meistens immer ein Hund dabei oder ein Korb von Katzen oder, also wir haben jetzt 11 Katzen. Und die Hunde gehen auch wieder in die Höhe. Ja, und dann wird's kalt am Hintern und dann muss man halt Holz holen. Und der Wald ist ja groß. Also wir haben eine Sammelerlaubnis, wir holen Holz, nur Öfen. Und wir haben kein Trinkwasser. Also leider, wir haben nur zwei Brunnen, die wir aber nicht als Trinkwasser nutzen können. Im Moment noch nicht. Dann müssen wir auch mal eine Tanke fahren oder Trinkwasser holen. Wir haben auch keine eigenen Zimmer. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder unbedingt auf dem Zimmer besteht. Natürlich kriegen die Leute, denen es am dreckigsten geht, einen Raum. Aber so viele Räume sind es auch nicht, dass man jedem einen Raum geben kann.
Habt ihr irgendeine Regel?
Wenn jemand unbedingt einen Platz braucht, ist immer was möglich.
Habt ihr irgendein Regelwerk oder ist die einzige Regel, wenn dir kalt ist, hol dir Holz?
Das Einzige ist halt das Plenum. Also wir versuchen in letzter Zeit, weil wir jetzt mehr Leute werden, uns einmal am Tag eine halbe Stunde zusammenzusetzen und da kann man also jederzeit Regeln stürzen, aufstellen, vorschlagen. Das läuft recht locker. Also es ist schon so, dass es erstmal um das Sichern des Lebensunterhalts geht. Also diese Büchergeschichte ist schon ein Riesending. Könnten wir sofort 20 Leute einstellen, die Bock auf sowas haben.
Und stopp! Die Sendung ist zu Ende. Ich würde dich bitten, lass mich doch bitte mal ausreden. Du brauchst jetzt hier keine Kampagne zu versuchen. Ich bin auf deiner Seite. Lass mich ausreden, bitte. Ernsthaft, weißt du, warum dir niemand zuhört? Oder warum Leute dir nicht gerne zuhören ist? Weil du ihnen nicht zuhören willst, sondern weil du deine Botschaft um jeden Preis durchdrücken willst, ohne Rücksicht auf Verluste. Und genau das ist dein Fehler. Und ich wollte dich eigentlich gerade bitten und ich bitte dich trotzdem darum, am zweiten Dienstag im Monat nochmal anzurufen und ein bisschen früher anzurufen. Dann können wir nämlich in Ruhe über dein Thema sprechen und dann musst du hier nicht so ein Staccato fahren, was mich dann wieder sehr wütend macht und was dazu führt, dass niemand wirklich mitkriegt, was du eigentlich sagen willst. Zweiter Dienstag im Monat, freie Themenwahl. Ruf einfach wieder an am Anfang der Sendung. Wir fangen um 23 Uhr an. Dann können wir mal in aller sozialistischer Gelassenheit über dein Ding reden und haben nicht nur 5 Minuten Zeit, weil das klingt sehr interessant. Klaus?
Ja.
Ja?
Ich sollte doch zuhören und jetzt.
Ach so, ja, richtig, oder was? Funktioniert ja doch.
Na, siehste.
Würdest du das machen?
Na klar, ich versuche das zu machen. Trotzdem, du musst es so verstehen. Du, ich stehe auch total unter Druck. Hier gibt es auch Essen.
Absolut klar. Absolut klar, aber ich muss dich trotzdem.
Das ist einfach nicht böse gemeint.
Ja, ich weiß. Ich muss dich trotzdem anschnauzen, weil irgendwann muss man da mal Gegendruck aufbauen. Ruf am zweiten Dienstag an, früh genug in der Sendung, dass wir darüber reden können. Dann können wir ein bisschen mehr. Weil ich habe echt viele Fragen noch und die würde ich gerne alle noch stellen.
Ich probiere es.
Alles klar, vielen Dank.
Rein.
Tschüss, Klaus.
Ciao.
Das war die Late Line für heute, für diese Woche sogar. Nächste Woche gibt es wieder eine Late Line, am Montag dann mit Juck. Ich bin Holger Klein. Es sind noch 300 Tage, 23 Stunden und 2 Minuten bis zur Zombie-Apokalypse. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding.
Enjoy. Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.